Da ist jetzt leider der ganze Kaninchen-Sex-Teil nicht mehr drin.
Schade. Was für ein
Kaninchen-Sexe, Tier-Sexe, Toni, du guckst hier Pornos, was? Wie? Wie? Was?
Das ist gar nicht erlaubt.
Was hast du gerade über Aale gesagt?
Hm? Das ist gar nicht erlaubt. Ich aale dich gleich.
Geil.
Ich fülle dich mit Ginger Ale ab.
Könnt ihr das bitte offscreen weiter bereden?
Rothaarige Aale. Ginger Ale.
Achso, ich dachte, weil es eine Mischung aus Aalen und Gin ist.
Ja.
Also
oh,
Gin aus
stimmt.
Der
Serie. Habe ich nicht dran gedacht. Das ist die neue Episode vom Samurai Champloo Rewatch mit den Episoden 11 und 12, Verlorener Engel und Rückblick. Und bei uns ist das die 6. Episode. Und ich bin zum 6. Mal euer Moderator Toni. Und mit dabei ist eine knarzende Tür. Außerdem
ja, Arten. Nee, das war tatsächlich mein Stuhl, der knarzt.
Das kann ich mir schwer vorstellen. Das war Philipp.
Das ist ein Bürostuhl mit so einer komischen Lehne und der knarzt.
Und außerdem René.
Hallo, ich bin der Stuhl.
Und
sitze ich auf dir.
Kann ich mal eine Stuhlprobe haben? Und außerdem, ich hab schon wieder vergessen, Goofy McSchmoofy, der diese Woche für Marcel einspringt. Nein, Marcel wird auch gleich noch bei uns sein. Wir wissen nicht wann, wir wissen nicht wie, aber er wird bei uns sein. Und bis dahin legen wir schon mal los mit einer großartigen Episode von Samurai Champloo. Wie gesagt, heute mit Episode 11 und 12. Episode 12, dabei muss man nochmal sagen, ist zwar eine Rückblicksfolge und ich glaube auch nicht alle hier haben sie jetzt gesehen, oder? René, hast du sie noch nachgeholt?
Doch, ich habe sie noch schnell nachgeholt, ja.
Okay, super.
Ja.
Denn es ist eine ganz besonders unterhaltsame Rückblicksfolge. Und aber zuerst kommt dann natürlich Episode 11, Gamblers in Gallantry. Ich wollte gerade die englischen Titel noch vorlesen. Und Disorder Diaries. Ich habe dieses Mal in den Folgen auch drauf geachtet, weil wir ja weil wir hier immer verschiedene Namen zu stehen haben. Also zum Beispiel bei Folge 11 ist dann Fallen Angel, Gamblers and Gallantry, was ich halt nicht verstehe.
Und Tati ist natürlich auch in dieser Episode dabei. Hallo Tati.
Ja, Tati habe ich zuerst gesagt, während Philipps Stuhl geknarrt hat.
Oh. Ach so.
Ja.
Das hat das man leider nicht gehört.
Tati war direkt die Erste. Hat eine
ich
ganz
war die Erste! Ja. Yes!
Du wirst der allererste sein, weil keiner vor dir war.
Okay. Oh Gott! Und das von Goofy McSchmoofy.
bevor wir zum Tagesgeschäft kommen.
Mach das doch nicht, wenn ich trinke.
Ja, ich kann das nur, wenn ich trinke. Wenn ihr versteht. Okay, bevor wir zum Tagesgeschäft kommen und Marcel sich hoffentlich gleich zu uns gesellt, haben wir natürlich das übliche. Ja, es fehlt ja jede Woche jemand von uns. Heute dann hoffentlich vielleicht einmal nicht. Aber Philipp war letztes Mal nicht da und wir kamen auch nicht dazu, noch eine Sonderaufnahme zu machen, so wie ich es eventuell angedeutet hatte. Deswegen, wie immer, die Frage. Letztes Mal Sommer der Liebe und ebenbürtige Gegner. Wie fandest du denn die Episoden? Ich vermute mal, gerade Episode 9 mochtest du sich auch. Die Folge mit dem Hippie-Gras und so. Partys feiern.
Danke, dass du glaubst, dass sie mir deswegen gefällt. Ich fand
die haben
die
das
Folge...
alle angenommen.
Mhm. habt ihr da was in der letzten Episode über mich gesagt? Ich bin noch
Hast
nicht dazu
gekommen. Hast du sie dir denn nicht angehört?
Die ganze
ich wollte
Zeit
noch hören. Ich bin noch nicht dazu gekommen.
Ja, lass dich.
Habt ihr böse Sachen über mich gesagt? Ich werde es erfahren. Also, da ich ein Gegner des Cannabiskonsums bin, fand ich die Folge ziemlich schrecklich und ich fand auch, dass die Wirkung dieser Teufelsdroge sehr untertrieben dargestellt wurde. Und fand ich nicht gut. Ich fand die unterhaltsam. Und keine Ahnung, ich weiß gar nicht, warum ich jetzt gerade so weird geredet habe, aber die Folge fand ich ganz gut. Ich überlege gerade, ich habe die Folge danach vergessen. Was war das nochmal?
Die Folge danach war ebenbürtige Gegner, da...
nicht gab, ne? Und deswegen fand ich die ein bisschen langweilig.
Da kämpft Mugen gegen einen Shaolin-Krieger, der seltsame übernatürliche Chi-Fähigkeiten entwickelt hat, und Mugen trainiert dann in einem Tempel, um ihn zu besiegen. Ach, unter stimmt, anderem ja. mit Wasserfälle, unter die er sich nicht traut, und seltsamen Bungee-Jumping.
Ja, ich fand, bis auf diese lustigen Trainingseinheiten und halt, dass es diesmal Mugen war und nicht Jin, war das nochmal die Folge, in der Jin von diesem einen Typen da herausgefordert werden soll.
Okay, fand ich nicht wirklich. Weil diese fand Sache mit Jin damals, also ich glaube, du meinst in der zweiten Episode,
der kam? Nee, das, wo ein Typ Jin gesucht hat.
Ach so, ja. Mit dem Beatbox. Ach so, und, ja, okay. Das war ja die Woche davor.
Klar, es gab allen Folgen noch andere Elemente, aber ja, irgendwie war das nochmal so ein bisschen das Gleiche, fand ich.
Echt? Finde ich gar nicht. Also abgesehen davon, dass es einen Kampf gab, war es wirklich komplett verschieden. War ja, in dem Fall waren es ja wirklich zwei Kämpfe, also einer zum Kennenlernen, dann ein Training und dann ein finaler Kampf. Und bei der Beatbox-Folge war es ja halt wirklich nur so, oh, Twist, jemand anderes sucht eigentlich nach Jin, und dann wird halt kurz gekämpft wie in vielen Folgen. Aber da war jetzt eigentlich nicht so viel Gemeinsamkeit.
Irgendwie, weiß nicht, hatte mich sehr daran erinnert. Aber, Ahnung, ich fand die beiden Folgen ja ganz unterhaltsam. Die erste ein bisschen mehr, weil die etwas humorvoller war. Aber ja, so unfassbar gut fand ich auch die erste nicht. Da war das halt mit dem Joggen ganz lustig, und am Ende sind noch ein paar lustige Sachen passiert. Aber ja, ansonsten fand ich die Folgen eher mittelmäßig, aber beide ganz, ja, schon ganz gut. Jetzt nicht so wie diese eine mega lame Folge mit dem Typen, der irgendwie für seine kranke Mutter Sachen klauen musste. Das fand ich, glaube ich, bis jetzt die langweiligste Folge. Aber ja.
Okay. Dann versuchen wir doch noch ein weiteres Mal Marcel herauf zu beschwören. Und da ist Marcel. Herzlich willkommen.
Hallo, ihr habt 3 Wünsche frei.
Okay. Ja, herzlich willkommen in unserer Runde. Und wir haben gerade über die letzten Episoden nochmal geredet, nochmal komplett durchgesprochen von Anfang bis Ende.
Okay.
Nein, Philipp hat nur nochmal sein Feedback gegeben. Und dann kommst du eigentlich gerade pünktlich, damit wir über die neuen Episoden reden können.
Ah, super.
Wenn euch anderen jetzt nicht noch irgendwas eingefallen ist? Mir ist noch eine Sache eingefallen, aber da habe ich bisher vergessen, euch das Bild zu schicken. Ich hatte ja gesagt, dass ich gerade in der Folge Ebenbürtige Gegner das halt immer total cool finde, so Duelle, die auf diesen typisch japanischen Brücken stattfinden, auch diesen sehr steilen Brücken, die dann über diese sehr breiten Flüsse gehen und so. Und ich hatte jetzt bei Nihon genau so eine Situation, wo ich halt so ein Duell auf genau so einer Brücke hatte. Und da hatte ich eigentlich auch Fotos von gemacht, aber euch leider noch nicht gezeigt. Nur in dem Fall war es wirklich merkwürdig, weil das so, ich weiß nicht, ob das wirklich so gebaut wird oder wurde im japanischen Mittelalter oder sonst wann, aber es waren halt wirklich ganz viele Brücken von dieser Art hintereinander. Aber direkt so, also mehrere von diesen Bögen so hintereinander gereiht. Das wurde im Spiel dann.
Dass man mehrere Übergänge hat oder wie? Also,
ja, es war wirklich so eine Brücke, daran noch so eine Brücke, aber jetzt ohne irgendwas dazwischen. Es war einfach nur.
Ach so.
Ja, quasi wie so ein, weiß nicht, so eine Berg- und Talbahn oder so, keine Ahnung. Also habe ich noch nie irgendwo so gesehen. Das kann natürlich jetzt sein, dass das nicht realistisch sein sollte, weil es wurde dort im Spiel auch benutzt, um dann halt, also in dem Fall war es dann halt so ein Sonderlevel, wo dann hinter jeder, also auf jeder dieser Brücken hat halt ein neuer Gegner gewartet, aber ich frage mich, ob das so wirklich irgendwo gebaut wird. Ich habe es zumindest noch nirgendwo gesehen. Wenn, dann sind das eigentlich eher dann wirklich große, große Brücken, wie die, die wir zum Beispiel am Anfang der Folge mit dem Esswettbewerb in Edo gesehen hatten. Da stand sogar am Anfang der Name, ich weiß jetzt aber nicht mehr, wie die heißt, die Brücke. Was halt teilweise dann auch Sehenswürdigkeiten sind in Japan. Aber ja, das war, glaube ich, alles, was ich noch nacherzählen wollte. Okay, dann sind wir bei Episode 11, Verlorene Engel oder Gamblers and Gallantry. Und da geht es darum, dass die drei wieder mal in einer Stadt angekommen sind, wieder mal versuchen, Geld zu verdienen. Fu macht tatsächlich das, was sie am besten beherrschen, nämlich Kellnern. Und Jin soll an einem, wie heißen die?
Aal?
Ja, genau, als Aalverkäufer an einem, ja, wie heißen die, das Fremdwort? genau, er soll als Aalverkäufer arbeiten, und Mugen soll eigentlich als Leibwächter anheuern, aber stattdessen betätigt er sich mit Hirschkäferkämpfen.
Und das war lange unser Gruppenbild.
Ja. Und ja, aber größtenteils dreht sich die Folge um Jin, der an diesem Stand arbeitet und nicht wirklich klarkommt. Er trifft dann eine Frau, beziehungsweise trifft sie schon vorher und verdächtigt sie, dass sie gerade dabei ist, von einer Brücke zu springen. Stattdessen kommt sie dann zu ihm und hilft ihm bei der Arbeit und ist viel, viel besser darin, mit den Aalen umzugehen. Und er erfährt, dass sie ab dem nächsten Tag in einem Bordell arbeiten soll.
Dann kann die auch gut mit Aalen umgehen.
Und Jill, ich wusste, dass das kommen würde und ich habe es provoziert.
Ja. Also ich find's lustig.
Und sie arbeitet dann tatsächlich in dem Bordell und Jin scheint sich in sie verliebt zu haben und besucht sie dann regelmäßig in diesem Bordell, bis er beschließt, mit ihr zusammen zu flüchten. Und diese Flucht gelingt ihnen dann auch noch ein bisschen mit der Hilfe von Mugen und Fu. Wie hat euch die Folge gefallen?
Sehr ringnerisch.
Ich fange einfach direkt mal ungefragt an, auch wenn Marcel jetzt gerade was sagen wollte. Nein, du darfst anfangen. Ich wollte gerade irgendwie was sagen.
Hat er doch schon, sehr regelmäßig. Oh.
Ja, also, nee, ja, aber ich fand das zumindest mal ein Abwechslungszeichen. Also mal was anderes hat der Grund. Du meintest ja auch schon, okay, sind eh wieder da, um Geld zu verdienen. Diesmal war es aber auch ein bisschen nur wetterbedingt und irgendwie zog sich das auch durch die ganze Folge durch, was irgendwie auch ja, ein schönes Stilmittel ist, fand ich. An sich, ja, die Liebesgeschichte mit Jin fand ich cool. Also man lernt auch wieder ein bisschen besser kennen und ja, das ist, also sowieso, wenn man die, ich meine, es kommt, der Kernpunkt dieser Folge war ja die Liebesgeschichte, wie es da dann hört wieder mit diesem, ja, die Frau muss halt ein Modell halt, um die Schulden ihres Mannes abzuarbeiten und die Japanerin, also Frauen dürfen nicht scheiden und so, all diese Sachen halt, die da in dieser Zeit halt üblich waren und jetzt irgendwie auch schon oft so ein bisschen thematisiert wurden. Wenn man halt nur das nimmt, wäre es halt ein bisschen träge und so, aber gerade durch diese Mugen-Nehm-Geschichte haben sie alles wieder so ganz gut aufgelockert, also wie diese Kombination halt, also schon, ja, auch wieder einzigartig. Und halt auch dieser Dialog dann später mit Fu und Mugen in dieser Herberge irgendwie auch wieder sehr amüsant, also erstmal Mugen hat natürlich diese, ach ja, ist er doch kein warmer Bruder oder so, also steht er doch auf Frauen. Virgin, also was halt wirklich über ihn denkt, was irgendwie auch komisch ist, weil er hat ja damals auch mitgeschleppt bei dieser anderen Folge, wo sie diese Frau gedatet haben, wo wir alle noch uns gewundert haben, wie nimmt der Jin mit.
Hat übrigens vielleicht nicht deshalb warmer Bruder als Wortwahl benutzt, will ich nur mal sagen. das kommt allein von Marcel.
Marcel, hast du was gegen Schwule?
Das ist ein Aalbruder. Kann es sein, dass in den letzten Episoden irgendwann oder häufiger, dass die drei auch darüber gejammert haben, dass dort eigentlich zu heiß war und so und jetzt eben, jetzt haben wir die Situation, dass es die ganze Zeit regnet? Also kann es sein, also ich vermute mal, es ist gerade Sommer dort in der Zeit, wo die sich befinden, weil das ist was, ich weiß nicht, wie bekannt das ist, aber das ist was, das ich jetzt speziell durch Persona 5 gerade gelernt habe, weil ich dort in den Sommermonaten im Moment bin und es scheint so verbreitet zu sein in Japan oder einfach halt üblich, dass es im Sommer am meisten regnet. Also, dass gerade die Sommermonate extrem regnerisch sind. Und das wusste ich zum Beispiel gar nicht, weil bei uns ist ja das Gegenteil. Da hofft man oft im Sommer, dass es regnet. Klar gibt es dann die meisten Gewitter, aber oft dann eben auch ohne Regen und man wartet einfach nur für Tage, manchmal Wochen darauf, dass es weniger trocken ist und wieder anfängt zu regnen. Und in Japan scheint es halt so zu sein, dass die Sommermonate zumindest für so eine gewisse Zeit halt wirklich Dauerregen sind. Also würde das schon irgendwie zusammenpassen, wenn die ja, sich hier noch im Sommer befinden.
Wenn man auf so einer kleinen Insel hört, fällt sich vielleicht mal ganz anders. Ja, können wir vorstellen.
Irgendwie finde ich, wirkt das aber generell eher sommerlich da, ich weiß gar nicht.
Ja, stimmt.
Ja, obwohl, ich weiß nicht, bei Animes, die haben immer diese, um das hervorzuheben, wie heiß im Sommer ist, die haben immer dieses charakteristische Zirpen, der Grillen und sowas, die bei mir mittlerweile auch ziemlich eingebrannt hat und so.
Das Pizza?
Ja. Also wenn die doch dann mal zeigen, es ist Sommer und so, dann hat man ja dieses Zirpen, Grillen halt im Hintergrund, ja.
Echt? Das ist mir noch nie aufgefallen.
Eigentlich bei so vielen Animes. Immer wenn es Hochsommer ist und Hitze und so, ist es so.
Also ich merke es wirklich nur durch das Optische, also halt die Bodenwellen und so, durch die erhitzte Luft und alles sowas, was halt benutzt wird und dass dann halt sehr viel, also dass der Boden immer sehr trocken wirkt und alles sowas, wie es jetzt ja auch der Fall ist. Die laufen jetzt nicht oft über Blumenwiesen oder so, sondern halt schon so über sandigen Boden und sowas, aber Zirpen?
Ja, das ist immer eine Landschaftsaufnahme und dann dieses Zirpen, das ist ach, keine Ahnung, wie oft dort, also, ja, das verbinde ich halt mittlerweile echt stark auch damit, wie heiß es gerade ist, also wenn jedes Mal, wenn ich das sehe, dann denke ich, fuck, ist das jetzt halt.
Ist das noch jemand aufgefallen oder ist Marcel einfach verrückt?
Ja, das sowieso, aber nein, mir ist es nicht aufgefallen.
Also ich kenne das Grillenzirpen, aber ich hätte es jetzt nicht mit Sommer verbunden. Aber ich wollte noch sagen, in der nächsten Folge sagen sie auch irgendwas mit Juni, Juli.
Stimmt.
Da kommen wir später dazu, ja.
Ach ja, stimmt, ja, genau. Und ja, dann fange ich jetzt mal an, über die Folgen zu reden. Also, weil ich vorhin gekocht habe und die Folgen noch nicht gesehen habe, konnte ich die nicht am Fernseher sehen und habe sie auf YouTube gesehen, illegalerweise. Ich habe die Blu-ray, ich fühle mich nicht schlecht. Und da gab es halt keine deutsche Version, deshalb habe ich es erstmals auf Englisch gesehen. Und mir gefällt die deutsche Synchro ein bisschen besser. Meistens reden die relativ emotionslos, was bei den humorvollen Szenen irgendwie lustig ist, aber bei allen anderen Szenen ziemlich weird. Und
war das letztes Mal, als wir anderen darüber geredet haben, dass wir die englische Synchro furchtbar finden und die deutsche sehr gut? Oder
ich hatte das haben wir irgendwann gesagt. Schon mal gesagt, ja. Okay. Jin heißt irgendwie der Jean oder so, ich erinnere mich nicht mehr richtig dran. Und Mugen redet sehr oft so wie ich, also er sagt die ganze Zeit, oh Dude und sowas, das ist ganz lustig. Ein sympathischer Dude, der Mugen. Und das war alles, was ich kurz dazu sagen wollte. Und mir hat die Folge gut gefallen. Das war jetzt, glaube ich, na gut, ich finde es immer schwierig zu sagen, die beste Folge von irgendwas, aber das war auf jeden Fall eine der besseren, ernsten Folgen.
Man sollte übrigens dazu sagen, dass das Wort Dude zu benutzen im Englischen halt komplett normal im täglichen Sprachgebrauch ist und nicht unbedingt im Deutschen, aber das nochmal so beigefügt.
Aber er ist doch auch der Einzige, der Dude sagt.
Ja, klar.
Also er sagt ja nicht.
Weil es alles mittelalterliche Japaner sind.
Ja, und deswegen ist es da auch ist, nicht cool normal. Okay. Ha, also ist er doch so wie ich. Ich bin wie Mugen. Was wollte ich sagen? Du hast mich jetzt irgendwie rausgebracht. Ja, das war ja eher eine ernste Folge und von diesen ernsteren Folgen fand ich die schon was besser. Ich überlege jetzt die ganze Zeit ein Wortspiel mit Aal zu machen und ich wollte jetzt zu irgendwas sagen, dass es mir egal ist, aber mir ist nichts eingefallen. Das macht mich traurig.
Sag doch einfach, du bist ein Aalschloch.
Oh, du bist ein Aalschloch, Toni.
Dankeschön.
Ja, die Folge fand ich aber ganz cool, auch wenn die Liebesgeschichte da jetzt nicht super packend war oder so, aber es war schon unterhaltsam und ja.
Meinst du nicht unteralsamer? Okay, weiter.
Ja, also ich fand das eigentlich mal ganz cool, auch von Jin mal zu sehen, dass der halt nicht so der Stein ist, wie er wirkt, ne, gefühlsmäßig. Oh. Und was ich aber cool fand, dass dann hier diese Szenen mit Mugen da eingespielt wurden, wie da diese Kakerlaken da...
Nee, Kakerlaken.
die Hirschkäfer natürlich. Ja. Irgendwie habe ich die ganze Zeit immer Kakerlaken im Kopf gehabt. Aber
Kakerlakenkämpfe.
Ja, genau. Und fand ich aber ganz cool, dass die dann sowas noch mit reingespielt haben. Und ich fand Jins richtig altmodische Anmache eigentlich richtig witzig, ey.
Echt altmodische Anmache? Wo war denn deine Anmache?
Ja, wo sie dann meinte, solange
es regnet, ist
er noch in der Stadt. Dann hat Ginny irgendwie gesagt, ich wünsche, es würde hier nie aufhören zu regnen oder so. So richtig ernst, trocken.
Ich dachte, du meinst, als er gesagt hat, ich würde eine andere Brücke nehmen.
Doch, das war auch sehr romantisch, doch, muss ich schon sagen.
Die Brücke zu meinem Herzen.
Das mit den Eiern war auch sehr romantisch.
Ja.
Ja.
Ich krieg diese Aale einfach nicht zu packen. Ich hab das nicht gesagt, aber das war die Botschaft.
Was ich nur ein bisschen blöd fand am Ende der Folge, dass Jin sie ja in dieses Boot gesetzt hat, damit sie da weg kann, anstatt dass er sie quasi einfach mit in dieses Dreiergespann mit reinnimmt.
Ja, fändest du es wirklich cool?
Es wäre nicht cool, wenn sie dabei wäre, aber ich finde es halt unrealistisch, wenn er vorher so richtig zurückhaltend war mit seiner Liebe und dann plötzlich da entflammt und dann jetzt mal auf dem Boot und dann war es das jetzt wieder so.
Ist nicht ja die Frage, also zwei Fragen eigentlich. Erstens, warum sollte sie das wollen? Warum sollte sie dort mit wollen? Er musste sie ja schon überreden, dass sie überhaupt aus dem Bordell mitkommt. Und die andere Frage ist, warum sollte er wollen, dass sie mit denen zusammen hungernd durchs Land zieht und dann auch noch ernährt werden müssen? Also ich finde das schon, und in diesem Tempel wäre sie ja sicher, wahrscheinlich für immer oder zumindest für einige Zeit. Und das wäre wirklich die schlechteste Option, sie mit auf diese gefährliche, verhungerte, arme, geldsammelnde Reise zu nehmen. Besser wäre es gewesen, wenn sie das Geld behalten hätte von ihrem Ehemann und ihm das nicht zugeworfen hätte, um sich freizukaufen. Aber ne. Ich finde, die Endszene war komisch inszeniert. Ja. Mit dem Boot. Erstmal, ich weiß nicht, ob es Absicht war, dass man nicht gleich sehen sollte, dass sie auf einem Boot steht, aber das wirkte halt total komisch, weil es wirkt so, als ob sie erst noch an Land stehen und dann quasi Jin dreht sich um und auf einmal ist sie auf einem Boot. So, als hätte man schon die ganze Zeit gewusst, dass dieses Boot in der Szene sein soll, aber auch die andere Sache mit dem Geld, sie wirft halt ihrem Ehemann das Geld entgegen und dann ist er, glaube ich, nie wieder zu sehen. Nichts, nicht mal irgendwie, wie er sich bückt und das aufhebt oder irgendwas, ist einfach weg.
Ja, und der Ehemann ist übrigens direkt nach Mann für die Säge mein neuer Lieblingscharakter. Er war sehr sympathisch.
Was, Marcel?
Dieser Wechsel da hat, so Jin stand dann auch immer vom Steg auf einmal dann vor dem Steg. Also wo das Boot zu sehen war, dann stand auf einmal dann vor dem Steg und das war auch so ein komischer Sprung dann.
Ja, ich schätze, die Zeit ist am Ende vielleicht ausgegangen, genau. Es wurden ein paar Szenen rausgeschnitten oder so.
Ja, an sich war es ja dann auch wieder recht minimal gemacht, also was du jetzt auch oft mal beklagst oder so, dass halt die Mädels so die Stammbilder sind und Gesicht dran sind und bla bla bla. Und so war das ja irgendwie auch durchgekommen mit dem ganzen Boot. Das war ja eigentlich mehr größer zum Skalieren und so.
Ja, wobei das wirkte schon so, als ob es Absicht war in der Szene. Das
ja, genau. Nee, fand ich auch. Also es war so ein gewisser Stil, also dieses Abschiedsszene, Liebesgeschichte und so. Es passte auch. Ich hatte nichts dagegen, aber ja.
Und es waren auch mehr Folgen davon, zum Beispiel die, in der man sieht ja, glaube ich, so fast nur in Standbildern oder nur in Einzelbildern, wie sie dann halt von verschiedenen Männern genommen wird, während Jin halt so durch die Stadt läuft.
Ach, das, ja.
Mit gesenktem Kopf, das was halt auch so reduziert war.
Was war dass das? Die da echt sowas reinbringen.
Fand ich mutig, also.
Ja.
Echt? Naja. Also, ja, keine Ahnung.
Weiß nicht, keine Ahnung.
Ich kam mir ein bisschen komisch vor, während ich das angesehen habe.
So dreckig. So fühlen die sich also, die, wenn ich in ein Bordell gehst, ja. Gehst ganz die andere Seite.
Wisst mal jetzt, was an seinen YouTube-Empfehlungen sein wird. Okay, René.
Ich fand die ziemlich lahm, die Folge. Ehrlich gesagt. Also ich fand sie nicht so schlimm wie mit dem Typen, der für seine kranke Mutter irgendwie Leute bestiehlt. Aber keine Ahnung, hat mir irgendwie nichts gegeben. Gut, man kann sagen, man hat was Interessantes über Jin herausgefunden oder er hat sich anders verhalten, als wie man es sonst von ihm kennt, aber mich hat die ganze Folge ziemlich kalt gelassen.
Ja, ich fand halt cool, dass das eine Gin-Folge war irgendwie. Weil ich trinke sehr gerne Gin. wie du süß aus Höflichkeit so ganz leise gelacht hast. Ich hab dich lieb.
Was? Das war nur ein Atemzug.
Ja. Ich fand die Folge eigentlich ganz gut, aber ich fand diese Idee, dass ja eine Frau muss sich prostituieren und es gibt dann jemanden, der auf ihrer Seite ist. Ich habe das Gefühl, dass das schon sehr oft benutzt wurde. Aber wie das so immer ist, wenn ich sowas sage, fallen mir jetzt keine Beispiele ein. Das ist so oft,
wie die Frauen sich prostituieren lassen.
ja.
So, naja, ich fand jetzt also allgemein, also wenn wir jetzt nur Samurai Champloo nehmen, ist es ja schon ziemlich oft, das ist jetzt allein schon die dritte Folge wieder mit dem Bordell halt und diese Zwangsprostitution.
Ja, aber ich meine jetzt exakt dieser
so,
Fall.
So, okay, okay.
Wobei das, naja gut, obwohl, als Fu eingesperrt wurde, da gab es ja auch diese andere, die Schwester oder vielleicht nicht Schwester, wie auch immer. Ach nee, das
nicht Schwester, ja. Das war die, ja.
Und sie war ja genauso, dass sie nicht dort raus wollte, was hier auch das Gleiche ist. Also ihr wird angeboten, hier zu helfen und sie sagt dann, nein, sie muss da bleiben und so weiter. Was ich immer so ein bisschen hasse, dieses, Also ich war schon froh, dass sie am Ende bereit war zu der Flucht, weil ich war mir nicht mehr sicher, wie es ausgehen würde. Aber ich hasse dieses übertrieben aufopferungsvolle, obwohl Menschen in der schlimmstmöglichen Situation sind. Und sie hat immer so geredet, als ob sie
da... Ich weiß nicht, das war ja diese japanische... Ich weiß nicht, die sind halt so, ihre Ehre und so, das ist halt...
Ja, aber da gehen wir halt wieder in den Klischeebereich. Klar ist die Mentalität ein bisschen anders, aber das Individuum hat trotzdem noch eigene Gedanken und muss sich jetzt nicht daran halten, wie die japanische Kultur ist. Also klar ist da vielleicht ein bisschen mehr Ehre damit verbunden, am Ende da zu bleiben, aber... Erstmal fand ich es komisch, dass sie so geredet hat, als ob sie da nie wieder rauskommt, weil sind die Schulden wirklich so groß, dass sie die für immer abarbeiten muss oder lässt sie am Ende halt einfach keiner gehen, selbst wenn die Schulden abbezahlt sind, das würde mich einerseits interessieren.
Wobei so groß können sie nicht gewesen sein, weil das bisschen, was sie hingeworfen hat zum Schluss, das ist genug, um mich wieder freizukaufen und die war jetzt vielleicht wie viele Tage dort im Bordell.
Und dann auch dieses Ganze, dass sie ab jetzt ihren Namen ablegt und so. Und dass sie diesen Namen nie wieder braucht, also will sie wahrscheinlich wirklich lebenslang dort sein, aber andererseits ist sie immer noch mit ihrem Ehemann verheiratet, der kommt sie immer noch besuchen und redet mit ihr, als ob er ihr gehört, sie ihm gehört, so. Also so endgültig kann das ja nicht sein, so wie das klingt, weil warum sollte das sonst, weiß ich nicht, also ich weiß nicht genau, wie das so funktioniert, diese Mechanismen. Aber ich bin halt immer ein bisschen genervt, wenn so übertrieben aufopferungsvolle Charaktere sind, die einfach, und gerade weil das halt in japanischen Geschichten so oft passiert, ist halt aber auch überbenutzt, weil man ja gerade eher eine Chance hätte zu überraschen, wenn man es anders macht, wenn das gegen den Charakter der japanischen Kultur oder wie auch immer sprechen würde, wenn halt jemand nicht so aufopferungsvoll wäre und weiß nicht, das ist halt echt was, das so oft benutzt und ein Charakter soll befreit werden und sagt dann aber nein, ich bleib hier und lässt sich halt nicht befreien, weil er so aufopferungsvoll ist. Das weiß ich nicht, kann ich nie so richtig nachvollziehen. Weil das macht irgendwie so, das macht halt aus Figuren, die echte Menschen sein sollen, Klischees. Und das finde ich halt doof. Und sie war halt hier ein Klischee. Und viele Nebenfiguren sind halt Klischees in solchen Geschichten oder gerade auch bei Samurai Champloo. Und wahrscheinlich haben wir da auch genug, wenn wir drüber nachdenken würden, genug Fälle bei Cowboy Bebop, wo es genau das gleiche ist, wo sich Charaktere ständig opfern wollen für alles und jeden. Vor allem natürlich Spike. Und da fällt mir ja auch wieder die Szene mit Jin ein. Wir hatten ja letztes Mal schon bei Mugen drüber geredet, diese übertriebene Abschiedsszene, was hier noch okay war im Maßen, aber hier bei Jin genau das gleiche. So, ja, ich komme vielleicht nicht wieder. Fu dreht direkt durch. Gleiche Geschichte wie bei Spike früher. Ständig verabschieden, ständig planen, entweder zu sterben oder gut in dem Fall hierfür immer abzuhauen. Also, wir erleben es immer wieder.
Ja, man weiß halt nie wirklich, ob es zurückkommt. Ich meine, als Serie schon, aber als Mensch jetzt wieder, also auf die menschliche Sicht halt, das ist irgendwie schon wieder nachvollziehbar.
Ja, klar, ist nachvollziehbar, aber es wäre auch nachvollziehbar, eine Szene zu sehen, wie er auf Klo geht und wir sehen es ja trotzdem nicht. Also, offensichtlich sind solche Szenen ja gemacht. Also ich würde normalerweise sagen, vielleicht ist es ja da, zum Beispiel im Fall von Spike, um den Charakter zu zeigen. Haha, ich bin super aufopferungsvoll und ich plane immer zu sterben. Aber da das hier sowohl Mugen als auch Jin machen, ergibt es halt irgendwo auch keinen Sinn. Also, keine Ahnung.
Die Beweggründe sind anders.
Ich bin mir Mugen ziemlich sicher.
Der Kämpfer und er hat sich so geopfert und Jin hätte halt durch die Liebe, sag ich jetzt mal.
Okay, also, und dann kommt Fu halt in der nächsten Folge und will was essen und sagt deswegen, sie sehen sie nie wieder. Also irgendwie ist das... Ja.
Weil sie platzt.
Dann kommt halt die Folge danach, der Mann zu die Säge und sagt, sie sehen ihn nie wieder, weil er für immer undercover geht oder keine Ahnung, sowas nutzt sich halt einfach super schnell ab. Und vor allem, wenn man so früh...
Also bei einem Mann zu die Säge würde ich alles witzig finden. Oder
wenn man so früh in der Serie macht, dann ist halt, ja klar, sicher. Also ich bin mir ziemlich sicher, das wird gemacht, um die Spannung zu erhöhen, aber gestört hat mich die Szene nicht, aber ich glaube auch nicht, dass sie irgendwas gebracht hat. Das ist halt echt nur so, okay, letztes Mal hat Mugen gesagt, der kommt vielleicht nicht wieder, dieses Mal ist Jin. Das Einzige, wo ich ja zugeben würde, wo es gewirkt hat, ist dann halt, um Fußverhältnis zu Jin zu zeigen, dass sie halt dann so wütend geworden ist. Und dann war die Szene umso lustiger, wie Mugen und sie doch hinterher gerannt sind und er ihr noch gesagt hat, weiß nicht, hast du nicht gesagt, ihr seid geschiedene Leute und sie lenkt einfach nur von dem Thema ab.
Ja, das fand ich irgendwie auch süß. Mit der guten Fu und deswegen mochte ich die Szene, auch wenn es natürlich keine Spannung erzeugt hat, weil man weiß, dass nicht auf einmal nach der Hälfte der Serie einer der Hauptcharaktere weg sein wird.
Ja. Wobei, dadurch, dass es so viele gibt, könnte es natürlich passieren, aber...
Ja, aber man ist sich da schon ziemlich sicher, dass es nicht so sein wird.
Wäre jetzt auch nicht unüblich für Anime. Also ja, aber zumindest, dass Charaktere entweder eine Zeit lang verschwinden oder halt wirklich komplett eine Crew verlassen, kommt jetzt relativ häufig vor. Sogar.
Trotzdem aber das sind halt da nicht erwartet.
Langläufigen Anime-Serien.
Aber hier in der Folge war nochmal, also meine, du hattest ja, also, Toni hat ja am Anfang ja nochmal so betont oder so, weil du ja auch nicht sicher warst, wie Fu halt, wie die dargestellt wird, ob jetzt attraktive Frau und so, das heißt jetzt in der letzten Folge wurde da immer, das ging ja bewiesen und so, aber hier war es ja auch nochmal dann nochmal extra so erwähnt, dieser Dialog mit Mugen und Fu, also
deutet aber auch auf das Gegenteil hin, oder? Weil Mugen hat das ja nur gesagt, um ihre Brüste sehen zu können und dann hätte
ja,
sie da noch zugestimmt.
Ja, ja, ja. Dann zeigt sie doch, okay, vielleicht doch nicht. Und dann pennt er auch noch weg. Achso, und dann ansonsten ja, das Käfertraining ist halt, wie gesagt, immer wieder toll. Und wie er so da liegt, diesen Käfer da mit diesen Steinrahmen bindet. Ich finde das so, auch so cool gemacht. Ich meine, das macht schon Sinn, die Gewichte dann so. Und dann, aber was das Gemeine ist, da tut er mit dem Finger den Stein auch so beschweren. Also der Käfer schiebt ihn ja vorher schon nicht weg. Und dann auch mit Stein, los, schlag mich doch an und dann beschwert ihn auch damit, damit er bloß keine Chance hat.
Aber es ist witzig, dass du sagst, das macht irgendwie Sinn. Ich glaube nicht, dass es wirklich Sinn ergibt, einen Käfer so zu trainieren. Also ich weiß jetzt nicht, ob Käfer überhaupt Muskeln in denen sie haben, die sie aufbauen. Also ich zum Beispiel, Ameisen haben ja für ihre Größe riesige Kräfte, aber ich glaube nicht, dass diese Kräfte von Muskeln kommen, die sie irgendwie aufgebaut haben. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen.
Von Superkräften.
Ich weiß nicht genau, wie Käfer funktionieren. Aber was glaubt ihr denn, warum das hier drin war? Ich habe übrigens gerade nachgeguckt, also es ist sogar eine spezielle Art von japanischen Nashornkäfern. Aber ich frage mich, ob es diese Kämpfe halt wirklich gibt. Ich könnte es mir schon vorstellen.
Ja, denke ich auch, klar.
Wobei ich nicht.
Hartenkämpfe und so, keine Ahnung.
Ich sehe gerade. Ja, tatsächlich. Many children in Japan buy or catch these beetles and breed them. Male and female insects will cost about 500 to 1000 yen. Und blablabla. Die werden
der
auch
Vorgänger von Pokémon.
Ja, genau. Ich denke nämlich schon, dass so Sachen wie Pokémon und Digimon. Einer der ersten Gegner in Digimon ist ja zum Beispiel in der allerersten Episode so ein Nashornkäfer.
Okay. Stimmt.
Also ich glaube schon, dass daher vieles kommt. So. Und man kennt es ja von Satoshi Tajiri zum Beispiel, von dem Pokémon-Entwickler, dass Käfer seine Inspiration waren. Also cool, aber ich frage mich halt, warum die Käfer gegeneinander kämpfen sollten.
Naja, gut, ich glaube, dieses zwei Männchen, dieses Brunstverhalten halt allgemein, war ja so, dass die halt...
Das kann sein, ja. Es werden ja scheinbar beide verkauft, also.
Ja.
Obwohl, ich habe gerade überhaupt nichts davon vorgelesen, dass die gegeneinander kämpfen. Ich habe nur gesagt, die werden aufgezogen, nicht, dass sie kämpfen. Aber doch, ja, es gibt auch noch Insektenkämpfe. Japanese Rhinoceros Beetles are very popular subjects in gambling. Like Siamese Fighting Fish, okay. Siamesische Kampffische? Was?
Und wir sollten mal Play-Pointless-Kämpfe veranstalten und man kann auf die einzelnen Podcaster wetten.
Mit Kakerlaken.
Und je nachdem, wie viel uns gespendet wird, setzen wir immer gefährlichere Waffen ein. Genau.
Aber Schlammkämpfe.
Ja, das sowieso.
Also da sind wir wieder bei den Grillen. Es gibt auch Grillenkämpfe.
Geil.
Aber auch Fischkämpfe. Im Sommer. Aber ja, es wird tatsächlich...
Ich setze mein Monster-Kaninchen ein.
Ja gut, die Ramen ja sowieso. Aber hier kommt der interessanteste Punkt. Wie gesagt, es wird darauf gewettet. This is a huge source of loss of money to many people, especially in the Ryukyu Islands. Da, wo ja auch Mugen herkommt, aus Ryukyu. Also, ist schon irgendwie cool, dass immer wieder haben wir hier diese Sachen drin, wo sich dann herausstellt, okay, das hat irgendwas mit Mugens Herkunft zu tun. Aber...
Das ist cool gemacht, ja.
Ja. Aber ja, interessant zu wissen, dass es das wirklich gibt. Mein erster Gedanke war einfach, also ich dachte, es soll wieder ein modernes Element reingebracht werden, weil zu diesem ganzen Untergrund-Gangster-Ding gehören ja irgendwie auch Hundekämpfe und ich dachte, da werden halt hier Käfer benutzt. Aber wenn das halt tatsächlich etwas ist, das oft gemacht wird, dann wäre das, glaube ich, schon eine Überinterpretation.
Ja. Und ich meine, das mit diesen Käfern, den gibt es ja heute anscheinend noch in Japan. Also es wird ja auch immer ab und zu wieder diesen Animes so aufgegriffen und so. Dieses Sammelfaktor und der Assassination Classroom wird das irgendwie nochmal toll erklärt. Eine Episode, dass es da wirklich so einen kleinen Markt gibt dafür, Schwarzmarkt, je nach Saison und so, ist der und der wertvoller und seltener. Und Kinder sammeln die und können die verkaufen, schon irgendwie krass, ja.
Das ist ja auch ein riesengroßes Element in Yokai Watch zum Beispiel. Also die ganze Geschichte beginnt ja überhaupt erst damit, dass man versucht, eigentlich Käfer zu sammeln und dann stattdessen Yokai findet. Genau. Also, ich fand die Episode eigentlich ganz gut. Das war jetzt auch nicht meine Lieblingsepisode, aber ich fand auch von den etwas ernsteren Geschichten, fand ich sie eigentlich ziemlich gut gemacht. Die Stimmung war einfach sehr gut eingefangen, wobei ich sagen muss, dass halt, wir hatten gerade schon darüber geredet, die Endszene, die halt irgendwie so ein bisschen uneindeutig ist, aber auch zum Beispiel die Tatsache, dass dass Jin im Regen an diesen Aalstand geht und die Frau zu ihm sagt, sie wird ab morgen, ja, hat sie ihr Leben nicht mehr. Dann sehen wir nur eine kurze Szene von Mugen und Fu in der Nacht und dann sehen wir wieder im Regen, wie Jin die Frau schon besucht, wo halt überhaupt nicht deutlich wird, dass irgendwie ein Tag dazwischen lag, weil es ist das exakt gleiche Wetter, die gleichen Lichtverhältnisse, die gleiche Stimmung und es ist halt nichts dazwischen passiert, was darauf hindeuten würde, dass schon ein Tag vergangen ist. Was nicht weiter schlimm ist, weil man kapiert es dann vermutlich. Aber das ist jetzt auch nicht so schwer, irgendwie, ja, zum Beispiel Mugen und Fu dann halt am Tag stattdessen zu zeigen oder so, keine Ahnung, damit man halt sieht, ah, okay, da lag ein Tag dazwischen, mhm, bevor sie abends in dem Hotel ist. Das sind also so kleine, ja, Schwächen. Ich fand, wie gesagt, die Geschichte nicht unbedingt originell genug. Aber ich fand's auch toll für jemanden wie Jin, der halt bisher kaum wirklich Charakter hat oder der halt eigentlich nur eine charakterliche Seite hat, was eigentlich auch meist für ihn auszureichen scheint als Teil dieses Dreierteams. Er hat natürlich diese ganzen Szenen, was wir dann auch, worauf nochmal eingegangen wird in der nächsten Episode, wo halt sehr viele Witze darüber gemacht werden, dass er einfach so übertrieben ruhig ist und vielleicht schon schüchtern, wo man sich nie ganz sicher sein kann. Und dann aber ab und zu diese Momente zwischendurch, wo er dann doch albern wirkt durch irgendwas oder in irgendeinem Moment versagt, in dem er eigentlich nicht hätte versagen müssen. Aber ja, hier gibt es so diese Momente, naja, wir haben über das Aufopferungsvolle gesprochen, aber wo er sich halt von diesen Wächtern da verprügeln lässt und überhaupt, dass die direkt auf ihn losgehen, nur weil er kurz mal geguckt hat und damit schon einen potenziellen Kunden eigentlich verlieren, indem sie ihn direkt verprügeln. Weiß ich nicht, wie üblich das
vielleicht
ist.
Vielleicht steht er ja drauf, vielleicht wollte er ja genau das.
Genau. Und ob sie damit nicht andere Kundschaft verlieren. Aber ich mochte die Szene an dem Aalstand tatsächlich am meisten in der Folge. Das war echt toll gemacht. Und einfach dieses, man hatte halt einerseits, finde ich, Mitleid mit Jin, der in diese Situation geworfen wurde und halt in einem Bereich ist, von dem er gar keine Ahnung hat, was ja nochmal dadurch verdeutlicht wird, dass er halt versucht, sein Schwert zu benutzen, um den Fisch aufzuschneiden. Und das bringt ja nun mal nichts, weil seine Schwerter
ihm dort... Die Szene war einfach so genial, ey.
Weil seine Schwerter ihm dort sprichwörtlich nicht helfen. Und es war auch so ein bisschen gegen die Erwartung, dass er zum Beispiel keinen Aal einfangen kann, was halt auch dieses, eigentlich jetzt so ein, gerade so ein ruhiger Samurai, würde man denken, okay, der hat genau die richtigen Hände, um sowas einzufangen. Und wenn ich mich jetzt nicht irre, haben wir hier, glaube ich, sogar noch die sprichwörtliche Szene später irgendwann, wo irgendwie Mugen oder so tatsächlich lernen, einen Fisch zu fangen von jemandem, der ihnen hilft. Aber bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Und dann eben die Tatsache, dass sie an dem Stand bleibt und eben die ganze Nacht durchhilft und so, das fand ich halt auch echt toll. Also das war so...
Ja.
Das war halt eine Art von Geschichte, wo ich jetzt gedacht hätte, Mann, ich hätte lieber mehr in der Richtung gesehen, als dass sie jetzt ins Bordell geht. Aber es war natürlich trotzdem... war trotzdem, um die Spannung halt zu erhöhen, musste es vielleicht sein, dass ihr irgendwas passiert. Das hätte vielleicht was Neues sein können in dem Fall und nicht unbedingt das. Aber es war halt, ja, keine Ahnung, es war halt diese, für mich war es so, okay, die sind beide an dem Stand und ich weiß genau, das Glück wird bald durch irgendwas zerstört werden. Und mein erster Gedanke war halt, vielleicht sollte Jin ihr einfach die Stelle geben, weil sie kann das, sie scheint irgendwelche Probleme zu haben und alles wäre perfekt. Und dann ist es halt leider doch nicht perfekt.
Ja, klar, aber wie gesagt, erstens die Mittelalter, die sind das, wenn es das so üblich war und so, weiß nicht, da habe ich jetzt nichts dagegen, dass es halt wieder so aufgegriffen wurde. Aber es bringt mich zum nächsten Punkt. In der Folge war ja auch mal so eine etwas aufgesetzte Folge, die halt nur für die Erklärung war, also für den Zuschauer, also wo die Herr Fu, wo sie kellnert und im Hintergrund sitzt ja dann der Bordellbesitzer und irgend so ein, ja, oder also irgendein anderer Typ halt, und der erklärt ihn halt, dass diese Frau jetzt für ihn arbeitet, dann dieser Brillensamurai ständig zu ihr hingeht und sie bezahlt und dann erklärt er die Lebenssituation, ihr Mann hat auf den Schulden, er kann sie abbezahlen, seine Frau muss dafür ins Bordell und weil sie die Japaner, also weil japanischen Frauen verboten ist, so die Scheidung anzureichen, muss sie es erst abbezahlen. Also es war so ziemlich aufgesetzt, so dieser Dialog, diese lose Erklärung, aber nur für den Zuschauer, dass man die Situation versteht, aber er erzählt es ja gerade nur irgendein Japaner, der es wahrscheinlich eh kennt, aber
einerseits ja, aber andererseits ist das halt auch so das Lokal-Bar-Klischee, so dass man alles aufschnappt, was so in der Umgebung passiert. Von daher fand ich es jetzt nicht so schlimm, aber ich dachte erst, Ich dachte, der Twist wäre auf einmal, oh, Fu arbeitet für jemanden, der auch damit zu tun hat mit diesem Bordell. Und so laufen wieder alle Fäden zusammen. Und dann war, weil man hat ja nicht direkt gesehen, wer das ist. Und am Ende war es halt einfach nur ein Gast. Fand ich dann schon schade, weil es wäre irgendwie schon wieder so cool gewesen. Oh, die merken gar nicht,
dass... Das war doch der Bordellbesitzer.
Ja, aber der war doch...
vorher schon zu sehen war.
Ja, aber der war doch...
Achso, wer Restaurantgast, meinst du?
Ja, was halt reiner Zufall ist, wie du ja gerade gesagt hast. Aber wäre er der Besitzer von dem Restaurant und das ist auf einmal der Twist, dann hätte es ja wieder Sinn ergeben. Dann merken wir auf einmal, oh, Jin geht jeden Tag in dieses Bordell und Fu arbeitet direkt nebenan und keiner hat es gemerkt.
So. Okay.
Ist, ja, warum nicht? Also ist doch wie in der Folge, als Fu entführt wurde und Jin hat direkt vor der Tür die ganze Zeit Shogi gespielt. Direkt davor, naja.
Ja, stimmt schon.
Und ich fand gut, dass es ein Happy End hatte. Ich war mir nicht mehr sicher. Ich glaube, jedes Mal, wenn ich die Folge denke, jedes Mal, wenn ich die Folge gucke, denke ich, die stirbt am Ende und frage mich dann immer, wie kann das jetzt gerechtfertigt werden, weil Jin wäre in dem Moment ja schuld, weil er sie überredet hat. Und dann denke ich immer, okay, aber sie hätte sich schon umgebracht, deswegen ist es auch wieder okay. Naja, und dann stellt sich heraus, okay, es ist halt gar nichts passiert, also ist gut ausgegangen.
Wobei es aber auch nochmal die Frage ist, also warum Jin jetzt eigentlich zurückbleibt. Ich meine, wie gesagt, diese Reise und so, es wird da aufgezwungen. Ich meine, beide haben nicht so wirklich den Grund, Fu den ganzen Weg zu begleiten. Es ist halt...
Ja, aber die gleiche Sache,
Grund, was
will er in so einem Tempel sein Leben lang?
Mit ihr halt, hat sie...
Ja, aber er scheint jetzt nicht der Typ dafür zu sein. Also auch die haben jetzt mal kurze Zeit in einem Tempel in einer der letzten Folgen verbracht, aber das schien jetzt echt nicht das Leben zu sein, das sie sich wünschen. Weil da kann man ja halt auch, also da muss man ja wirklich komplett auf die meisten Sachen verzichten. Vielleicht ist sogar so ein Tempel mit Schweigemönchen und was weiß ich nicht alles, Schweigegelübde. Kann ja alles Mögliche sein. Aber Tempelleben ist halt auch was sehr Spezielles. Wenn die Alternative ein Bordell ist, würde ich das auch
wollen. Besonders in Folge 9.
Besonders bei Golden Boy. In der Einfolge.
Ja, gut, ich hätte jetzt auch nicht unbedingt gedacht, dass die jetzt im Tempel bleiben. Eigentlich, ja, wahrscheinlich, wenn sie Wette gereist oder so.
Achso, du meinst
nicht aufgebaut.
Aber auch da wieder, er kann ja nichts bieten. Er ist immer arm, er zieht immer durchs Land. Das war auch schon so, bevor er die anderen getroffen hat. Deswegen... Ich
könnte eine Schule aufmachen, eine Schwertmeisterschule.
Ich würde euch normalerweise voll zustimmen, weil ich auch immer finde, so, das fällt halt eigentlich wieder in den gleichen Bereich. Er ist so aufopferungsvoll, dass er ohne sie flüchtet. Mhm. Aber ja, ich weiß auch nicht so richtig.
Nee, wollten auch nicht zu weit gehen. Es alles passt schon so.
Aber es ist halt toll, dass die beiden, also ein weiteres Klischee, er besucht sie dort in dem Bordell und will dann gar nichts von ihr. Und dann will er halt doch, was ich gut fand, weil. Sonst wäre halt wirklich so, der typische Fall wäre halt echt, okay, der ist so aufopferungsbereit, er gibt einfach sein Geld aus, nur um mit ihr zu reden. Und das war ja am Ende nicht der Fall. Er wollte es ja dann doch, er hat es ja auch bekommen.
Das fand ich gut.
Und ich hätte halt nicht gedacht, dass es eine echte Liebesgeschichte sein würde, was es ja dann am Ende war. Fand ich gut. Also, ich hätte jetzt gedacht, das wäre nur so, okay, er will unbedingt dieser Frau helfen, weil er ist so ein edler Ritter. Und nein. Er wollte nur das eine.
Genau. Ein lustiger Funfact, immer wenn ich jetzt was von Aalen höre, muss ich daran denken, dass der gute einfach als Füllwort nicht wertend gemeint, dass der Regisseur Lucifer Valentine gerne Aalpornos guckt, weil ich habe irgendwann mal ein Interview mit einem kranken Menschen gelesen und da er sehr merkwürdige Filme macht, wurde er zu seiner Sexualität befragt und dann hat er gesagt, unter anderem, dass er auf seine geistig behinderte Schwester steht und dass er auf Aale steht. Und das geht mir nicht mehr auf den Kopf. Vielen Dank, Lucifer Valentine. Okay.
Aber
ein lustiger Fun.
Aber seine Filme sind halt auch entsprechend.
Ja, das stimmt halt wirklich.
Halb Pornos, okay. Ich fand es ein bisschen gemein, dass man gesehen hat, wie der Aal getötet wurde.
Aber es hat, ja, Japaner, ja, kennt man halt so, die essen halt alles.
Ja, aber generell, das ist zum Beispiel so eine Sache. Also
kennt man ja Japaner, die essen halt alles.
Also ich mag zum Beispiel japanisches Essen gerne, aber das ist schon immer was, das mich so ein bisschen gestört hat. Auch dass man in Sushi-Restaurants
ist halt immer so.
Was? Nein, ich meine, dass man halt immer lebende Fische hat und sich die theoretisch auch aussuchen kann und so, das finde ich halt echt nicht gut.
Nee, aber ich meine, es war doch auch Japan, oder? Mit diesen lebendigen Tintenfischen. Also was halt so, was ganz Spezielles ist, ist klar. Aber ja, halt sowieso diese Meerestiere und so, also das, ja, aber eine Insel lang, das, warum nicht?
Nur klar. Kranker Scheiß. und ich wollte noch sagen, ich fand die Folge optisch sehr, sehr schön. Hat mir wieder sehr
gut gefallen. Ja, das stimmt.
Ja,
wir hatten auch cool mit viel mit Froschperspektive, also mit Perspektiven immer gewechselt. So. Mhm. Das fand ich auch immer sehr schön.
Und die Frau in den Szenen vor dem Bordell, also gerade als sie draußen war, hat mich fast an einen Ghibli-Charakter erinnert, muss ich sagen. Also das fand ich schon echt schön gezeichnet. Glaube ich jetzt. Irgendwas hatte sie an ihrem Gesicht, wo ich dachte, okay, das könnte jetzt qualitativ schon eigentlich aus einem Ghibli-Film sein. Ansonsten, ja, war hübsch. Gefiel mir gut. Die Regisseurin aus dieser Episode, Sayo Yamamoto,
Lucifer Valentine,
hat tatsächlich in so ziemlich all unseren tollen Lieblingsanime mal Regie geführt, nämlich zum Beispiel in Attack on Titan. Wobei ich nicht genau weiß, was das ist. Genesis? Ah ne, Moment, das war jetzt das Falsche. Ich bin gerade um eine Zeile verrutscht. Das war auch was mit Shingeki no irgendwas. Hier ist Shingeki no Kyojin. Ja, genau, da hat sie Regie geführt in einer Episode und Storyboard. Außerdem in einer Episode von X und Psycho Pass und alles Mögliche. Also weit rumgekommen. Und auch andere Watanabe-Sachen, nämlich Space Dandy in beiden Staffeln. Also ja, wahrscheinlich eine erfolgreiche Regisseurin. Okay, noch was zu der Episode?
Haben wir jetzt nämlich ausgeschlachtet. Also,
jo. Wie ein Aal. Eigentlich kamen die Käferkämpfe schon fast zu kurz. Das hätte eine eigene Episode sein können.
Hätte ich auch nicht gedacht, dass es dann doch so wenig war, sondern wirklich dieses kleine Randelement war. Weil der Kampf dann später, bevor daneben saß, nochmal ihre Gesichter und so, war schon nochmal echt toll. Was, der hat jetzt doch gewonnen?
Was mich, stimmt. Was mich immer wieder überrascht an Attack on Titan. an Samurai Champloo ist, dass das Food tatsächlich so ein bisschen so fast schon, nee, ich wollte es gerade mit anderen Reihen vergleichen, die ich nicht so toll finde. Ich wollte sagen, fast Twilight-mäßig halt wirklich in verschiedene Richtungen geht, so was ihre Hingezogenheit angeht. Aber dass man halt wirklich, wir haben ja so spaßhalber gesagt, Team Mugen und Team Jin, was sich eher darauf bezieht, welchen Charakter man mehr mag, aber Fu scheint ja auch diesen Zwiespalt zu haben, wobei die Dynamik im Moment eher ist, okay, sie findet zumindest, dass Jin ein hübscher Mann ist und sie war schockiert in dem Moment, als sie erfahren hat, dass er nicht schwul ist und war gleichzeitig halt enttäuscht, dass er sich dann nicht für sie interessiert, was irgendwie komplett aus heiterem Himmel kommt. Also ich finde, zwischen Jin und Fu herrscht halt wirklich gar keine Chemie. Also ja, überhaupt nicht. Und
ist halt einfach nur dieser Schönling ein bisschen mehr vielleicht, aber ja, stimmt schon.
Ja, es scheint halt wirklich eher so was Oberflächliches zu sein, aber in der Folge haben sie halt so stark darauf gedrückt, dass da tatsächlich was da ist, auch dass sie halt die Wortwahl benutzt hat, wir sind geschiedene Leute und so, wenn du jetzt gehst. Und diese übertriebene Trauer, keine Ahnung, was man daraus schließen soll, wenn es ja jetzt so ist, dass Mugen schon immer Interesse an Fu zeigt, was ich auch nicht mehr wusste, also zumindest so auch eher oberflächliches Interesse, also man mal wieder sagt, er könnte sie vernaschen oder ihre Brüste sehen will und so weiter, was halt super zu Mugen passt. Und ihn deswegen zu meinem Helden macht.
War ja auf, wie alt ist hier nochmal?
15? Ja, ich wollte gerade fragen, ob Philipp das nochmal betonen will.
15.
Hm? Okay.
Dann wäre Kinderschänder.
Könnte jetzt schon bald 16 sein, ist alles okay. Mugen ist wahrscheinlich so 43 oder so.
Hey, Dude.
Die Kampfszenen in der Folge jetzt waren ja echt kurz, aber ich fand es halt trotzdem cool. Also erstmal war es halt ganz nett, wieder zu sehen, okay, Mugen und Jin sind halt echt nicht mehr so verfeindet. Mugen gibt ihnen sogar sein Geld, was schwer zu glauben ist. Und dann halt dieser kleine Heldenmoment, wo Mugen dann einspringt, um Jin zu helfen, war schon echt nett.
Oh. Aber im Geld schuldet, hat er nochmal extra betont.
Ja, klar. Aber natürlich eigentlich, weil sie beste Freunde sind. aber auch das. Ja, hier könnte man halt wieder fragen, wie moralisch ist das jetzt, dass sie halt Menschen aufschlitzen, weil ich bin mir auch nicht sicher, wer am Ende eigentlich zu Jin angerannt kam bei dem Boot. Das wirkte schon eher wie Stadtwachen oder so oder Polizei und nicht wie Bordellbesitzer. Aber
mit den Goldketten.
Ich mag diese Szenen, die gab es glaube ich auch schon mehrmals bei Samurai Champloo, wo man halt vorne an der Kamera sozusagen einen Feind sieht und man dann so aus der Perspektive seht, wie das Schwert durchgeht, wo man halt dann wirklich so eine Öffnung sieht und dadurch sieht man Mugen.
Ach so.
Was halt echt so wirkt, als ob, okay, man kann so Menschen einfach so zerschneiden und dann geht so eine Öffnung auf, als ob der einfach auseinanderreißt. Aber es sieht immer ganz cool aus, weil man es halt auch gut darstellen kann, ohne zu viel Gewalt zu benutzen. Ohne Knochen und Blut und...
Und viel Gewalt, ja. Man zwei teilen.
Ja.
Also, liebe Kinder, wenn ihr andere Menschen in zwei Hälften teilt...
Ja, ist das nicht so schlimm.
Genau. Das hat Toni gesagt.
Genau. Okay, lasst uns weitergehen zum zweigeteilten zweiten Teil dieser Episode. nämlich mit Episode 12, The Disorder Diaries, einer Rückblickfolge.
Ja, also das ist eigentlich auch die Handlung.
Wobei ich es nicht mag, dass es im Deutschen tatsächlich einfach nur total billig und faul Rückblick genannt wurde. Während halt, wie gesagt, im Englischen Disorder Diaries, wo es sich halt auf das Tagebuch bezieht und im Deutschen einfach nur Rückblick. Was bisher geschah. Total lahm. Weil die Folge hat ja nur wirklich ein bisschen mehr zu bieten, auch wenn es 90% Rückblick ist, aber das ist halt so...
Ey, meinst du, die Säge kommt drin vor?
Und wir hatten ja schon drüber gesprochen, dass die deutschen Titel jetzt sowieso nicht irgendwie viel versuchen, so die mit den Alliterationen und so, die man im Englischen zumindest hat. Deutsch ist einfach nur, einfach irgendein Name. Irgendwas. Fauler Scheiß. Okay. Fu nimmt ein Bad. Und das war's. Nein, Jin und Mugen fragen sich, wer eigentlich dieser Samurai ist. Und Mugen findet deswegen ein Tagebuch von, also beziehungsweise findet, er macht sich auf die Suche nach dem, also er wühlt durch Fußsachen und findet dann das Tagebuch. Und kann es nicht lesen und Jin muss es dann für ihn lesen und der Großteil der Folge ist halt, wie sie aus dem Tagebuch lesen und dann sehen wir einzelne Szenen aus den Szenen der Folgen, was sage ich, und Manzo die Säge redet zwischendurch auch noch über die Ereignisse.
Ja, also
das meiste
und
ist eigentlich...
jedes Mal, wenn er redet, kommt ein richtig lustiger Beat im Hintergrund. Irgendwie einmal, ich weiß jetzt nicht mehr genau, worum es da ging, ich glaube irgendwie um Homosexualität und dass das in Japan irgendwie schon zu dieser Zeit kein großes Ding war, irgendwie schwul zu sein. Und im Hintergrund läuft die ganze Zeit so ein Beat, der richtig merkwürdig ist. Irgendwie so, da summen die ganze Zeit einfach irgendwelche Leute. Das hört sich richtig komisch an, das war sehr schön.
Echt, ist mir gar nicht aufgefallen.
Also die Beats sind großartig gelaufen, während er redet. Das ist jedes Mal richtig witzig gewesen.
Okay.
Und ich musste an der Stelle, an der man nochmal den Mann zurückblick sieht, laut lachen. Es ist so gut, das ist wirklich der witzigste Charakter.
Ja, ich war auch überrascht, dass er hier drin war. Und ja, dass die Folge...
so einen Dialog auch bekommt.
Ja, genau.
Das hatte ich auch gar nicht mehr so im Kopf, weil es auch so komplett random war. Es war eigentlich voll überflüssig.
Das fand ich ziemlich lustig. Also es gibt von... Und da könnt ihr ja vielleicht auch mal kurz nachdenken. Es gibt halt echt viele Anime mit Rückblickfolgen. Und ich mag fast gar keine davon. Ich weiß, wir hatten es auch bei Attack on Titan dann übersprungen, zum Beispiel die Rückblickfolge. Ich weiß gar nicht mehr, ob Cowboy Bebop eine hatte. Ich glaube, da war auch irgendwas, oder? Oder vielleicht nicht? Keine Ahnung. Jedenfalls gibt es halt wirklich ganz wenige, ganz seltene Fälle, wo ich das mag. Und eins davon ist halt hier Samurai Champloo, weil es halt nicht nur Rückblick ist, sondern tatsächlich Zusatzszenen hinzufügt. Zu Folgen, die wir zuvor gesehen haben, außerdem Zusatzinformationen und halt so kleine Tricks macht, wo nicht einfach nur die Szenen gezeigt werden, sondern wo halt zum Beispiel Charaktere sprechen. Also man sieht halt, wie sie in der Folge ihren Mund bewegt haben, aber es wird ein neuer Text drüber gelegt. Oder halt, dass der Beatboxing-Beat halt weiter benutzt wird. Und solche Sachen halt. Also das finde ich cool. Da wurde halt wirklich viel Arbeit reingesteckt und die Folge wurde auch wieder geschrieben von Shinichiro Watanabe. Nicht Regie geführt, aber er hat sich nach langer Zeit auch wieder direkt an einer Folge beteiligt. Das ist, glaube ich, sogar die erste seit der Pilot-Episode. Und fallen euch noch andere Fälle ein, wo Rückblickfolgen halt wirklich gut gemacht waren und nicht einfach nur Aufwärmung von dem, was
passiert
ist?
Also ich finde Rückblickfolgen allgemein für mich persönlich unnötig.
Ja, auf jeden Fall.
Weiß nicht, ich kann damit halt immer nichts anfangen, weil wenn ich eine Serie gucke, dann gucke ich sie meistens nicht mit einem halben Jahr Pause zwischen den Folgen oder so. Und ja, also was ich zumindest anrechnen muss, dass diese Szenen mit dazu geschnitten wurden und was halt cool gemacht war, dass das in diesem Tagebuchstil erzählt war und Jin und Mugen einfach dazu kommentiert haben noch.
Das, ja.
Das fand ich cool gemacht, aber...
Und es gab natürlich auch ein paar Witze immer wieder.
Ja, genau, aber an sich hätte ich es jetzt nicht unbedingt gucken müssen.
Ja, ich mochte die Folge irgendwie, keine Ahnung, ich fand einmal war es irgendwie ganz schön so, weil... Haben wir auch manche
die Säge drin vor.
Ja, erstens das.
Vor der Bade.
Das war halt wirklich ein Pluspunkt, fand ich, das fand ich sehr lustig. Dann waren immer die Kommentare mit, ja, ich wurde entführt, ich wurde zwangsprostituiert, PS, die Birne war sehr lecker, so fand ich auch immer schön.
Ja, stimmt.
Dass sie halt immer das Essen kommentiert hat und dass, Jin und Mugen sich auch darüber aufgeregt haben. Irgendwie alles, worüber sie schreibt, ist, was sie gegessen hat. Und ja, das war halt echt lustig und, dann das Ende fand ich noch irgendwie schön und ich mochte den Soundtrack in der Episode sehr, das ein Lied, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, das kommt im späteren Verlauf der Serie nochmal öfter vor, das halt am Ende der Folge hier kam und das mag ich sehr gerne und eigentlich finde ich jede Szene mit diesem Lied schön und ja.
Okay, daraus schließe ich, ihr kennt keine anderen Serien mit interessanten Rückblickfolgen.
Nein,
also ich gucke ja eigentlich. Ich erinnere mich, dass das früher auch tatsächlich nicht. Also, ich verbinde es meistens mit Anime, aber ich glaube, es wurde damals auch in Sitcoms und so gemacht, kann das sein? Ich erinnere mich an so Beispiele wie Prince of Bel-Air und so, wo es wirklich dann einfach nochmal so eine Folge, wo alte Szenen aufgewärmt wurden und so. Und meist auch so richtig ohne Sinn und Verstand. Aber ich überlege halt echt, ob so kontextuell irgendwo mal cool eingebaut war. Ich weiß zum Beispiel, dass es bei X so war, aber da war das quasi die. Letzte Folge, nach der letzten Folge gab es halt eine nullte Episode und dort war das halt cool eingebaut, weil man, weil das halt im Prinzip jemand war, der in die Zukunft sehen kann und dadurch die Ereignisse erzählt hat, aber man konnte die Folge halt hinpacken, wo man wollte. Also man konnte sie theoretisch als nullte Episode vor der ersten sehen, obwohl man dann halt gespoilert wird, wenn man die Serie noch nicht kennt, oder man konnte es halt ans Ende packen, weil es halt dieses Hellseher-Ding war. Das heißt, er hat entweder aus der Vergangenheit oder aus der Zukunft erzählt. Und das war halt auch ziemlich cool gemacht. Aber sonst, ja, weiß ich nicht. Also, ich finde halt immer so bei, glaube ich, bei Attack on Titan drüber geredet, da war dann direkt nach der Rückblickfolge halt so eine Gerichtsverhandlung, wo es dann super gepasst hätte, die dort einzubauen und so. Aber ich finde hier halt mit dem Tagebuch, das war schon sehr clever gemacht. Und wie gesagt, so durch den Zusatz-Content, den man bekommen hat. Und der ja, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber das hat ja einige Sachen nochmal bestätigt, die wir vermutet haben, sogar in früheren Episoden. Zum Beispiel...
Du meinst ja mit der Reise da auch?
Ja. Welche Reise? Was meinst du?
Die Reise.
Philipp, du bist sehr laut.
Wie bitte?
Du bist sehr laut.
Okay.
Welche Reise?
Ja. Der Weg halt, also der mir dann richtig gezeigt, wie sie eigentlich... gelaufen sind halt. Das war auch so ein ganz komischer Umweg. Also wirklich so ein Bogen in Landinnere und dann aber wieder zurück an den Strand und dann weiter dort an der Küste lang am Ozean.
Aber das war nur der Ausschnitt aus der früheren Folge. Das war einfach nur nochmal das Bild wiederholt, wo früher halt dieser komische Sänger drüber gesprochen hat, glaube ich. Und jetzt halt ohne den. Aber es war trotzdem die exakt gleiche Szene, würde ich sagen.
Okay, das habe ich jetzt nicht erkannt, weil die mit dem Sänger dachte ich, das wäre auch mehr ins Landinnere gewesen, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte.
Also ich glaube, es war die gleiche Szene. Ich bin mir nicht ganz sicher. Mhm. Aber ich meine so Sachen zum Beispiel, dass wir letztes Mal darüber geredet haben, dass diese ganze, dass die ganze Folge halt eine Anspielung auf die Hippie-Kultur war und das wurde hier bestätigt. Da wurde eingegangen auf so und so in San Francisco und da wurde halt diese Zen-Kultur aus Japan benutzt und so, wurde ich das Ganze halt wieder so quasi wie so eine Rückkopplung, okay, es hat doch wieder japanische Einflüsse und in dem Anime hat es dann wieder amerikanische Einflüsse und so weiter. Solche Sachen oder halt, nochmal, dass hier das alles bestätigt wurde mit, dass die japanische Kultur vor allem in Bezug auf Homosexualität das halt am ehesten an die Griechen erinnert hat und so, worüber wir ja auch geredet hatten und so. Fand ich schon ganz cool, dass hier auch nochmal, dass halt wirklich nochmal drüber gesprochen wurde und diese Informationen gegeben wurden. Also es ist schon beeindruckend, wird sicher auch daran liegen, dass Watanabe halt selbst die Episode geschrieben hat, dass er sich wirklich gedacht hat, er will hier noch einen Mehrwert geben und zusätzliche Informationen hinzufügen. Das fand ich schon cool. Aber diese eine Sache mit dem Maler, das hatten wir, glaube ich, schon erfahren, ne? Dass er abgefangen wurde bei seinem Versuch, das Land zu verlassen und dann wieder...
Ich weiß nicht, mir kam es neu vor. Ich glaube nicht, da haben sie es doch offen gehalten.
Doch, die haben das erzählt gehabt in der Episode. Also
mit Van Gogh.
Ja, dass die den Maler gefangen hatten.
Stimmt, aber es wurde, glaube ich, Zusatzcontent angefügt, wo halt noch gesagt wurde, er hat dann noch Jahre weiter dann den Stil erfunden und dann hat man noch die Bilder gesehen, das war dann neu. Aber die Information, dass er es halt nie geschafft hat, nach Holland zu kommen, das wusste man schon vorher. Und in der früheren Episode hat es dann halt das Bild von Van Gogh gezeigt. Im Anschluss.
Ansonsten fand ich ja der ganz toll, das Element mit dem Tagebuch und Fu. Also es passt halt zu dem Charakter, dass er auch Tagebuch führt und was, wie sie halt die anderen Jungs halt sieht und wie sie lästert und sowieso die Tatsache, dass dann halt Mugen und Jin dann da spicken halt.
Also zu Mugen, so eine brave Fotolove-Story.
Ja, es erinnert mich an so einen Schulausflug, irgendwie, keine Ahnung, dieses, ja. Wer weiß, Mugen wird ja wahrscheinlich auch bei Fu nur spicken.
Unsere Schulausflüge damals.
Also um Jin zu trösten, muss ich an dieser Stelle auch sagen, dass ich ihn attraktiver finde als Jin, auch wenn Fu das anders sieht.
Ja, ich weiß auch nicht, was sie mit gegen seine Frisur hat. Vielleicht, ja, in Natur sieht sie vielleicht anders aus. Aber
Fu, halt und Toni, mit wem würdest du eher schlafen? Mit Jin oder mit, oder mit Mugen?
Eindeutig mit Mugen, aber nur wenn er die Stimme im Deutschen hat.
Ja, die englische ist echt...
Ich bin wirklich kein nur mit... David Nathans Stimme Schlafnicker.
Küss mich.
Was ich ja quasi regelmäßig mache. Worüber wollte ich reden? Ach ja, nee, das ist natürlich...
David Nathan sein bläst.
aber ich finde das halt cool, weil klar ist Mugen so designt, dass er halt cool für uns aussieht, aber ich finde das immer toll, wenn man dann gerade Geschichten hat, die in einer früheren Zeit spielen und dann tatsächlich darauf eingegangen wird, dass für diese Zeit natürlich das Aussehen unüblich ist. Und dass man da, also da hatte man ja im alten Japan so viele komische Modestile, so mit diesen Zähnen, die geschwärzt wurden absichtlich, damit es schöner aussieht und diese Halbglatzen, die halt absichtlich so gemacht wurden und alles solche furchtbaren Sachen. Und in dem Fall ist natürlich irgendwie klar, dass dann nach diesem Schönheitsideal jemand wie Jin besser aussieht als jemand wie Mugen.
Genau. Und das war auch eine Folge, wo dann halt dieser Zusatzcontent war mit, also was wir auch schon gesagt haben, mit diesen Alien-Bezug und ja.
Alien.
Was? Ja, jedenfalls war doch auch das mit dieser Zukunft, dieser Maler war es, glaube ich, oder jemand, der dieses Zukunftsbild gemacht hat, und dann wird es heute schon so mit diesen merkwürdigen Frisuren, und dann wurde auch eigentlich diese typische Japan-Frisur, die man jetzt kennt, nur hat noch übertrieben, haben sie so nach hinten gebogen, zugebunden, was halt wirklich ziemlich aus. Aber es ist halt lustig, wenn das halt wirklich so ein uraltes Bild ist, wie sie halt die Zukunft vorgestellt haben und ja, dann natürlich auch die Frisuren so geändert haben, aber halt die damalige Frisur aufgegriffen haben und ja,
sowas finde ich immer total super, weil es halt so super engstirnig und überhaupt nicht weitsichtig wirkt, weil die alle noch so typisch traditionelle Kleidung tragen und so, als ob sich sowas überhaupt nicht ändern würde. Aber klar, wenn wir jetzt die Zukunft zeichnen und versuchen realistisch zu sein, dann zeichnen wir die immer noch mit unserer Kleidung und nicht so, wie die Leute vielleicht später wirklich aussehen.
Ja, oder ja, meistens ist aber die ganz aktuelle Kleidung hier und da bei kleinen Elemente halt irgendwie angepasst oder so, damit die futuristisch aussieht oder wirkt. Ja, das ist Standard.
Wobei es halt echt, also ich will heute nicht auf diese Diskussion eingehen, das wäre vielleicht wieder ein Random-Cast-Thema oder so, aber das halt, sowas wie Anzüge zum Beispiel sind halt was, das seit, weiß nicht, also mehr als einem Jahrhundert schon nicht aus der Mode gekommen ist. Also sowas scheint halt nicht zu altern wirklich, deswegen, ja, schwer zu sagen.
Oder diese Kappen mit dem Propeller drauf. Trage ich eigentlich auch immer.
Warum trägt man denn sowas nicht? Ich glaube übrigens nicht, dass das damals wirklich cool war, solche Kappen zu tragen.
Heutzutage sind statt zum Propeller halt so eine Drohne halt drauf. Oder so.
Aber ich muss Drohne. Ich sage euch jetzt nochmal, welchen Gedanken ich heute hatte. Ihr müsst jetzt nicht lange drauf eingehen, aber ich dachte daran, weil. Aus irgendeinem Grund
Ein leeres Zimmer.
Jaden Smith ist ja jemand, der für viele halt total unsympathisch rüberkommt und den viele nicht leiden können wegen seiner Art. Und ich musste aus irgendeinem Grund daran denken, halt an Will Smith damals, so Anfang der 90er, Ende der 80er, wo er halt auch genau diese Rollen gespielt hat. Ich dachte jetzt wahrscheinlich gerade bei bunten Cappies daran, so dieser Modestil, der total scheiße aussieht, dieses übertriebene Selbstbewusstsein, was eigentlich super nervig ist, also gerade halt seine Rolle im Prince of Bel-Air. Und das ist halt eigentlich jemand, der mindestens genauso unsympathisch ist wie Jaden Smith heutzutage. Aber warum war sowas damals okay und heutzutage nicht mehr?
Ja, aber Will Smith hatte von vorne, also gerade, ich habe jetzt auch nur das Bild von Prince of Bel-Air, aber da ist immer dieser Klassenclown-Charakter mit bei, ist aber Jaden Smith irgendwie weniger.
Er ja, wird irgendwie halt schon, oder? Also er ist halt in weißem Batman-Kostüm auf einer Hochzeit gegangen, zum Beispiel.
Das, ja, und das macht doch niemand, der sich seiner Schwester und so, das stimmt, aber
ich weiß nicht. Ich überlege gerade, wie ich auf das Thema jetzt kam. Irgendwo hat das gerade gepasst zu irgendwas, das wir gerade gesagt haben. Ach so, Modestile und so. Damals war sowas halt vollkommen okay. Da konnte man so ein quasi Arschloch-Typ sein und total nervig und überdreht. Und alle mochten das irgendwie. Und heutzutage geht halt gar nicht. Obwohl es eigentlich ja der gleiche.
Ich weiß nicht, das würde ich nicht sagen. Ich meine, wenn man andere Charaktere wie jetzt, ein Seriencharakter jetzt Barney nimmt, der ist doch auch eigentlich totale überzogener. Also seine ganze Tour ist total arschlochhaft, aber jeder, also als Charakter mag man ihn doch, aber nur durch den Witz. Und ich finde das bei Will Smith irgendwie auch so. Der Witz über, also wirkt halt witziger dabei als der Jane Smith.
Okay,
der Unterschied. Weil man ihn jetzt auch nur der Presse kennt und nicht in irgendeiner Rolle.
Der Unterschied ist, Will Smith hat sich ja quasi selbst gespielt. Mehr oder weniger mit kleinen Änderungen, was jetzt nicht bei Patrick Dingens ist.
Ja.
Und
ja, okay.
Da liegt halt der Unterschied. Also man ist damals, glaube ich, schon davon ausgegangen, dass das wirklich Will Smith und der versucht gerade sein Leben darzustellen und ist halt zwischen diesen ganzen anderen Charakteren, die halt so eine reiche schwarze Familie sind, ist er halt der lustige Gangster dazwischen und geht einen auf den Sack. Und aus irgendeinem Grund war das damals halt total cool, aber ja, keine Ahnung, wenn Jaden Smith halt irgendwas macht, wo er irgendwie...
Aber er war jetzt nicht unbedingt das, na gut, ja, die bunten Klamotten so, aber ich weiß nicht, er wirkt... Ja, stimmt schon, es war halt der Modestil und es gibt ja diese Folge, wo sie wirklich in New York oder da sind, wo er aufgewachsen wurde und da war er in diesen... Ja, also...
Philadelphia,
Klicken da, was halt wirklich gangstermäßig überkam und bandmäßig, ja, das stimmt vielleicht. Ja, okay. Ich hatte jetzt nie wirklich dieses Gangster-Getour so, oder diese Arschloch-Getour und so, weil es will.
Ja, halt gegenüber anderen Familienmitgliedern so, dass es halt lustig war, Karten zu mobben und so, dass man darüber
gelacht hat. Ja, das stimmt, schon dieses Neckische, weil es ja wie bei Stefan Raab, der einfach mehr über andere abzieht, als über die würde das die Leute vermobben und schlagen und so, also, oder bedrohen, er war immer eigentlich dieser gute Junge.
Achso, ich weiß gerade wieder, wie wir darauf kommen, weil Mugen halt aus unserer heutigen Sicht ein lustiger, cooler Charakter ist und aus der damaligen Sicht wahrscheinlich ein totales Arschloch. Und so sehe ich halt irgendwie so den, ja, keine Ahnung. Das ist Will Smith.
Ja. Okay. Und dann zurück jetzt.
Ja, nee, wie fandst du die Folge? Du hast die ja letztendlich dann doch zum Glück geguckt.
Ja, ich fand es auch ziemlich lustig. Ich habe auch lange Zeit überlegt, ob es noch irgendwie cooler Rückblickfolgen gibt. Ich kann mich leider auch nicht an andere Serien erinnern, aber es muss bestimmt irgendwas geben, wo.
Das klingt so, als hättest du so einen Gehirnschaden und erlitten. Ich kann mir nichts
erzählen. Jeder von uns einen Gehirnschaden.
Ich kann mich leider an keine anderen Serien erinnern.
Der erste Beweis für einen Gehirnschaden. Aber mir fallen immer mehr Realserien jetzt ein, wo das halt doch echt gemacht wurde und halt auch versucht wurde, mehr einzubinden. Also mir fallen.
Ich überlege gerade, gab es bei King of Queens jetzt eigentlich noch?
Nee, sowas, da gab es sowas nicht. Nee.
Okay.
Aber mir fällt halt gerade Stargate noch als Beispiel ein, wo es dann halt auch in ein richtiges Gespräch eingebaut war, wo es halt um was ging. Also es ging halt darum, durch diese Rückblicke zu beweisen, warum das Stargate offen gelassen werden sollte. Und sowas finde ich halt schon besser, wenn es halt sinnvoll, wie gesagt, eingebaut wird, wie ja hier jetzt auch der Fall war, um halt was zu beweisen am Ende mit den Rückblicken und nicht, um sie einfach nur zu zeigen, einfach aus Langeweile. Weil der Klassiker ist halt, glaube ich, echt einfach so Charaktere, die, weiß nicht, bei einer Reise sind, sitzen gerade am Lagerfeuer zusammen und sagen dann einfach, ach, weißt du noch, wie das damals war und dann fing es halt an. Und das finde ich halt echt furchtbar.
Ja. Gibt bestimmt irgendein Beispiel, wo es war, man sieht, man hat irgendwie so zwei Parteien und man sieht halt das, was man vorgesehen hat und dann kommt halt noch so eine 5 Minuten später und dann sieht man, wie es die andere Partei halt, keine Ahnung, der Bösewicht erlebt hat oder irgendwie so.
Das wäre auch cool.
Oder jemand, der im Hintergrund irgendwas gemacht hat, davor oder danach. Aber mir fällt jetzt auch kein Beispiel ein.
Ja, keine Ahnung.
Ja, war ganz cool halt die Folgen und du hattest vorhin schon das mit wie Fu zu ihren beiden Männern steht erwähnt. Da hätte ich jetzt auch noch irgendwas, was eigentlich auch mehr ein Spoiler Bereich vorkommen könnte. Ist nur eine Kleinigkeit, aber
okay, mach mal keine dann. Ahnung.
Ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Keine Ahnung.
Also ich wollte eigentlich noch vorher noch ergänzen bei Mugen und Jin, also da wo ich halt kurz unterbrochen hatte, also dass die beiden zusammengearbeitet hat, also fand ich dann da nochmal stärker als bei der Folge davor, wo du halt meintest, dass man dieses Verhältnis zwischen den beiden sieht. Aber da war es dann eh nochmal cool, okay, beide hacken das aus. Und eigentlich ist es ja so, ich meine, das passt halt nicht so schön. Er hätte sowas nie gemacht, das Tagebuch jemand anders lesen, er sagt es halt auch. Aber er wird halt in diesem Moment gebraucht, weil er es halt lesen kann. Wobei ich in dem Moment auch nicht wusste, also ich meine, lag es wirklich nur daran, dass Mugen einfach nicht lesen kann oder aber, weil die Handschrift so krakelig war. Also es war etwas unklar.
Ich glaube, es war schon, weil Mugen nicht lesen kann.
Glaube ich auch, weil ich glaube, es gibt explizit noch eine Folge später.
Das meinte ich gerade, genau.
Ja, okay, dazu wollte ich eigentlich auch nicht sagen, das wird eigentlich jetzt später richtig geklärt.
Echt?
Spoiler.
Hier gab es doch schon eine andere Folge, wo Mugen irgendwas versucht hat zu lesen und ich konnte. Ich weiß
nicht mehr. Graffiti-Folge, okay.
Also irgendwo kam das schon vor. Ich weiß nicht mehr, was es war, aber irgendwas wollte er schon mal lesen und konnte halt nicht. Wo er auch vorher total großkotzig war. Wo ich mir immer denke, das müsste er doch wissen. Warum vergisst er jetzt, dass er das nicht lesen kann? Aber ich glaube schon, dass Jin ernsthaft vorhatte, auch das zu lesen. Er scheint halt echt immer so der Typ zu sein, der darauf wartet, dass andere ihn anstiften sozusagen und dann aber immer mitzieht. Und das scheint schon so immer sein Charakter zu sein. Also er macht ja am Ende immer alles mit. Nur er ist halt nicht der, der es vorschlägt. Diese ganzen coolen Informationen, die hier noch gegeben wurden, da war ja auch noch so viel dabei mit, was waren das, irgendwelche alten Bücher, die auch gezeigt wurden, mit Zeichnungen drin? Ach nee, das war ja das Zukunftsding. Aber man hatte ja teilweise auch diese Farbzeichnungen zwischendurch, weil ich mich gefragt habe, sind die jetzt original so? Weil die sahen schon fast etwas zu farbenfroh aus, dafür, dass sie älter sind. Aber es könnte halt trotzdem sein.
Ich entschuldige mich für das Knarzen.
Und mach weiter. Alter.
Ach ja.
Ist euch jetzt nochmal hier in den Rückblicken groß aufgefallen, wie sie die Zeichenstile sich geändert haben? Also ich habe es nur in einer Folge gemerkt, nämlich...
In den Rückblicken nicht, aber in den normalen Folgen ist es mir, seitdem du es dann gesagt hast, wirklich aufgefallen, dass es teilweise richtig krasse Unterschiede gibt.
Okay, also hier, ja, stimmt. Und hier wurde es so ein bisschen jetzt verschleiert, da hat man es nicht so viel gemerkt. Zwei Beispiele sind mir jetzt nochmal aufgefallen, nämlich die eine Szene aus der zweiten Folge direkt, als Fu halt in der Nacht dort entführt wurde, da hat man das nochmal gesehen mit diesen extrem dicken Umrahmungen und so und dass ihr Gesicht halt anders dargestellt wurde, wo die Nase nicht wirklich gezeichnet war. Und dann war irgendwie nochmal eine spätere Folge mit, das war wieder mit der Geiselnahme von dem Dieb, wo sie halt auch irgendwie, da wurde ihre Stirn so übertrieben groß gezeichnet und so. Also gerade bei Fu ist mir dann nochmal aufgefallen. Ich finde es toll, dass
aber
sie...
Aber wo du sagst, ja. Es gab im Rückblick noch eine Szene, in der Mugen absichtlich detailarm gezeichnet wurde, weil das irgendeine lustige Szene war und da ist es mir auch nochmal aufgefallen.
Ja, die Straight-Szene nochmal vom letzten Mal. War das... was wollte ich gerade sagen? Achso, ich finde es gut, dass Fu halt auch auf so Sachen eingegangen ist, wie dass sie ständig entführt wird. Und besonders lustig fand ich, dass sie halt, also teilweise, wenn dann so Kapitel im Buch immer zeitig abgebrochen sind, zum Beispiel direkt die zweite Folge, wo sie entführt wird und die ganze Geschichte mit dem Oni beginnt, das erwähnt sie gar nicht. Sie sagt einfach nur, an den Rest erinnert sie sich nicht oder so.
Mhm. Das war's. Weil sie zu angetrunken war, ja.
Und die versuchen halt die ganze Zeit Informationen aus diesem Tagebuch zu kriegen und dann...
Ja, und dann auch nochmal dieses Kommentar zu dieser Frau, die Jin und Mugen dann verführt haben, wie hübsch sie war und so groß Brüste. Ich frage mich, ob die beiden darauf stehen, auf sowas stehen.
Und dann direkt danach, aber ich wurde auch angemacht, das fand ich sehr
cool.
genau. Da kommt das dann, was ich meinte, mit dem Beatbox-Beat, der dann halt auch in andere Szenen noch mit weitergenommen wird. Und ich fand ein bisschen doof das Ende mit diesem Satz, den sie ins Tagebuch geschrieben hat.
Ja,
wie die beiden darauf reagieren. Ich frage mich, ob das eine Übersetzungsschwäche war, weil es wirkt halt echt so, als ob die sich super aufregen, aber die hat überhaupt nichts Schlimmes gesagt. Hier für euch, wenn ihr mein Tagebuch findet. Und da stand da nicht irgendwie, fickt euch ins Knie, sondern das war halt einfach nur, hey.
Fickt mich.
Oder hat sie schämt euch oder irgendwas total harmloses
stand da drin. Und im Englischen brüllt Mugen richtig wütend, stupid bitch. Und ich dachte, okay, Er nennt sie im Englischen immer wieder mal Stupid Bitch. Das okay. Finde ich sehr schön.
Hätte irgendwie stehen sollen. Suck my dick, ihr beiden.
Was?
Falls ihr das hier lest, suck my dick. Und ein neues Mysterium tut sich auf. Ja, mehr habe ich, glaube ich, schon gar nicht zu sagen. Außer dieser wertvollen Information.
Das war wunderbar.
Ich erinnere mich an, ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Anime das war, aber ich weiß, dass ich mich schon mehrmals darüber aufgeregt hatte. Irgendeiner, den wir so in den letzten, im letzten Jahr gesehen hatten, wo auch so eine Rückblickfolge halt gemacht wurde. Ach nee, das war sogar Fullmetal Alchemist Brotherhood, wo es halt auch so eine Rückblickfolge gab. Aber in dieser Rückblickfolge wurden halt total irrelevante Szenen gezeigt. Da waren dann einfach nur so lange Kampfszenen und so drin, die überhaupt nicht zur Story beigetragen haben. Wo scheinbar nur gezeigt wurde, oh, hier hatten wir übrigens noch eine coole Animation und hier auch.
Und ja, aber das ist ein Battle, ja, das stimmt schon.
Das hat mich damals echt aufgeregt.
In welcher Serie war das?
Ja, aber Fullmetal Alchemist ist kein typischer Battle-Anime. Das ist schon ziemlich storylastiges Drama oder so. Und du hast sogar immer gesagt, das ist cool, dass es dann nur 10-Sekunden-Kämpfe gibt.
Ja.
Okidoke. Sonst noch was?
Und die Kämpfe sind halt jetzt schon anders als, also sagen wir, im Blue Set ist keine Kämpfe, aber ja, also nicht so starke, ausgeprägte Kämpfe. Im Vergleich jetzt dazu. Man.
Doch, mehr als von Metal Alchemist.
Würde ja, ich sagen. Stimmt.
Ja.
Das ist nur so kurze.
Ich glaube, ja, Fullmetal Alchemist,
aber die haben jetzt keine speziellen Techniken und so halt.
Dass die Kämpfe nie länger als 10 Sekunden gehen.
Angriff, ja, aber da hier ist es.
Ja, aber hier geht es halt um zwei kampfsüchtige Samurai. Also, ich muss auch sagen, es wurde bis jetzt weniger gekämpft, als ich gedacht hatte, aber das Thema scheint trotzdem immer zu sein, wir zerschneiden alle. Und das war halt bei Fullmetal.
Zerschneiden alle.
Halt
zerschneide dein Aal.
Nein.
Also, zu kämpfen kommt es hier zumindest immer. Egal, also, so gut wie jeder Konflikt wird. Eigentlich jeder, oder? Jeder Konflikt wird eigentlich mit Kämpfen gelöst.
Die setzen sich hin und reden drüber.
Ja. Aber ja, ich wünsche mir halt auch, dass immer noch mehr, hoffentlich mehr gekämpft wird. Das, keine Ahnung, es sieht halt einfach so cool aus und ist ein großer Selling Point von dem Anime. Ich möchte unbedingt mehr davon sehen. Okay, nächstes Mal reden wir über eine, zwei Doppelfolgen.
Die Zukunft.
Ja. Ach so, ja, die Folge mag ich nicht, so um direkt mal die Erwartungen zu senken.
Okay, wow. Ich weiß gar nicht mehr. Also ist Wege durch die Nacht 1 und 2 oder Misguided Miscreants Part 1 und 2. Und worum geht's denn? Ach so. Ah, okay, ja, das ist die Mugen-Rückblicksfolge, ja. Wo wir mehr über seine Vergangenheit erfahren. Auch, glaube ich, zwei sehr schwere Episoden.
Ja.
Und mit einem sehr nervigen Lied, aber ich weiß nicht mehr, ob das irgendwie zwischen den beiden Folgen, ich weiß nicht mehr genau. Übrigens, oh Gott, ja, auch bei der Rückblickfolge hatten wir dann ein anderes Abspannlied. Die gleichen Szenen, aber ein anderes Abspannlied. Ja, also finde ich nicht schlecht, ist schon cool, aber ich hatte natürlich wie immer auf was Lustiges gehofft. Aber storymäßig können wir da, glaube ich, schon über so ein paar interessante Sachen reden. Ja. Und ja, wir sind jetzt. Oder mit der nächsten Episode, mit dieser Doppelfolge sind wir dann in der Mitte der Serie angekommen. Leider schon. Aber uns erwarten ja trotzdem noch coole Sachen.
Ja, auf jeden Fall.
Okay.
Weitere Serien mit Jin. Mit.
Ja. Hab ich Serien gesagt? Folgen. Na, wie auch immer.
Nee, passt nicht.
Ich versuche immer noch irgendwie das Spiel vielleicht zu spielen oder zu emulieren oder so und den Manga noch weiterzulesen, um da noch ein bisschen Zusatzcontent zu geben.
Jetzt kommen aber wöchentlich Aalwitze, oder?
Von ja. Goofy McSchmoofy.
Ja, ich hätte auch nicht so erwartet, dass die Folge so dermaßen ausschweifend wird, was gewisse Witze angeht, ja. Das war schon furchtbar.
Zum Beispiel?
Mit den Aalen die ganze Zeit.
Also, ich habe mehr erwartet.
Echt? Reimen wir unsere Ele
zusammen. Zum Beispiel Aalnal. Mugen und Fu denken, Jin steht auf Aalnal. Als der gesagt hat, er wird Aalverkäufer, da dachten sie wirklich, er prostituiert sich oder so.
Ja. Und du mit deinen Aalen-Pornos, Philipp, da gehst du schon auch nochmal an.
Die Sache mit Jin und dass er nicht schwul ist, wurde eleganter gelöst, als ich jetzt gedacht hatte, weil, wenn wir jetzt wieder an Cowboy Bebop zurückdenken, die Szene mit Edward und Dings hier, wie heißt er? Jet, der dann sagt, oh, ich dachte, er war ein Schwuli oder irgendwie sowas. Was halt echt.
Was zum Teufel, wirklich?
Ja.
Finde ich richtig schade, dass das hier nicht drin ist.
Du musst den Cowboy Reba
hören. Ich hab ihn fragen, warum Bruder drin und das.
Ich dachte, er wäre ein Schwuli, geil. Aber warum wurde, also warum meinst du, dich freut es, dass hier nicht so geklärt wurde? Eigentlich hätte es doch gar nicht geklärt werden müssen.
Ich habe nicht gesagt, dass es nicht geklärt wurde. Ich habe gesagt, dass elegant damit umgegangen wurde. Die haben einfach gesagt, er ist nicht schwul. Okay, Mugen hat halt üblich Mugen einen Witz drüber gemacht, dem halt gesagt hat, okay, dann bin ich ja sicher. Was ich jetzt ja, noch ich finde. Ich
fand es lustig, wie er es gesagt hat.
Ja, es war halt noch nicht, das war nicht so anstößig, wie ich vielleicht erwartet oder befürchtet hätte. Und es war halt wirklich einfach nur, okay, er ist nicht schwul. Ach so, ich dachte. So. Die sind halt die ganze Zeit mit jemandem durchs Land gezogen und dachten, ja, er wäre vielleicht schwul. Und das ist halt, ich meine, der Anime hat ja oft genug erklärt, warum das auch in Japan überhaupt kein Problem wäre. Und das macht es halt auch nochmal.
Ja, das ist auch irgendwie sympathisch.
Das nett.
Ja. Und zwar vielleicht wirklich nur wie dieser Frauen sah, also wo er sich verkleiden musste und das Kompliment, dass er halt hübsch aussieht.
Der interessanteste Fakt ist ja echt, dass teilweise halt Homosexualität mehr angesehen wurde als Liebe zwischen Mann und Frau. Was auch irgendwie ein cooler Fakt ist.
Durften die überhaupt heiraten? Ich weiß jetzt gerade, ob die sich scheiden dürfen. Weil, wie gesagt, es wurde ja angesprochen, dass Frauen das halt nicht dürfen, aber wenn es zwei Männer sind.
Ja, durften vermutlich nicht heiraten.
Ja, vermutlich nicht.
Ein Fakt noch fällt mir ein aus der Folge, wo noch gesagt wurde, dass heute Japan wäre irgendwie bekannt dafür, dass super offen mit Sex umgeht und dass das früher so war und jetzt inzwischen wiedergekommen ist. Ist jetzt auch nicht typisch japanisch, oder? Aber halt
irgendwie. Warum haben wir dann zensierte Pornos, Gottverdammt?
Aber irgendwie ist halt doch typisch, weil halt Japan sehr viel Fanservice und so weiter ist. Also zumindest jetzt so die Anime- und Manga-Schiene, aber auch das ganze, alles was irgendwie mit Idols zu tun hat und so weiter und Werbung natürlich, Schulmädchen, Uniformen, all diese Sachen, also stimmt das schon. Ich weiß jetzt, jetzt nicht unbedingt der Akt an sich, damit wird vielleicht nicht so offen umgegangen, zumindest von dem, was man so mitbekommt, aber ja, also wird jetzt selten auf der Straße ausgeführt.
Vielleicht fahrst du nur nicht auf den richtigen Straßen in Japan.
Du meinst den richtigen Videos. Fragt ihr euch eigentlich auch, warum Fußkleidung noch in dem Haus dort lag, während sie in der Quelle saß und gebadet hat? Das heißt ja, sie muss sich dort ausgezogen haben und dann.
Ja gut, aber die hat da bestimmt dort vielleicht noch die Unterwäsche gehabt, oder? Was man da damals am Kreuz gesehen hat. Vielleicht. Also, ich weiß nicht, was da alles lag. Aber nur, vielleicht der Kimono.
Ich bin mir nicht sicher, ob das echte Unterwäsche war. Also gerade das, was um die Brüste gewickelt war, kann
ich nicht. Hallo, so seid ihr noch da? Ich höre euch nicht.
Meinst mehr. Du, weil eigentlich, das wird auch oft aufgegriffen, also gerade in Japan, war da ich auch mal bei Inuyasha und so zu sehen, bei Dings, also nicht Kagome, sondern die andere da, die Japaner, kann ich auch erinnern.
Also nicht, dass das nur als clevere Zensurmethode benutzt wurde? Ich bin mir jetzt echt nicht sicher, ob es damals halt wirklich Brüste verdeckt wurden durch extra Kleidung.
Warum nicht? Ich meine, man hat ja einen Grund, warum BHs tragen. Und
es muss vor allem hat man in der Serie schon Brüste gesehen, also warum sollte es dann zensiert werden?
Ja, aber nicht bei Fu. Also nur auf der Zeichnung, aber nicht an ihr selbst. Und deswegen in der Kreuzszene wäre sie halt nackt gewesen.
Also ich wäre jetzt wirklich davon ausgegangen, dass halt mal, weil ich weiß nicht, müssen wir halt
ich glaube, weil BHs sind schon was sehr Spezielles, was es halt damals so nicht gab und man kann jetzt eigentlich nicht einfach nur ein Tuch umwickeln und hoffen, dass es hält. Ja. Bin mir fast sicher. René, was ist deine Meinung dazu?
Zu Brüsten. Mit Tuch oder ohne?
Also ich glaube, typisch war halt wirklich nur, dass man Kimono oder irgendwas getragen hat und die Brüste halt einfach drunter waren. Das ist jetzt auch so bei, also nicht nur Japan, ja gut, du hast jetzt gesagt speziell Japan, aber jetzt so Mittelalter-Sachen und so. So Witcher hat da so ein bisschen sich einfach Sachen ausgedacht, wo die tatsächlich einfach moderne Unterwäsche tragen in der Zeit, was natürlich eigentlich Quatsch ist, aber halt einfach nur, damit sie Spitzenunterwäsche und so haben können. Aber für mich, also ja, ich kann es mir jetzt nicht vorstellen. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich halte es auch nicht für unmöglich. Es ist ein interessantes
Thema. Toni, machst du dir gerade Gedanken darüber, welche Unterwäsche ein 15-jähriges Mädchen trägt?
Ja, unbedingt. Muss man doch wissen. Die Sitte, die Brüste zu bedecken und zu stützen, reicht mindestens ins antike Griechenland zurück. Im Jahr 2500 vor Christus entdeckten minoische Frauen, verdeckten minoische Frauen auf Kreta ihre Brüste.
wir haben Brüste.
In griechischen Stadtstaaten wie Sparta sollen sich Frauen bei der Teilnahme an Sportveranstaltungen die Brüste abgebunden haben, um männlicher zu erscheinen. Na gut, das ist nochmal was anderes. Aber ja, Japan, weiß ich jetzt nicht. Also, dann ist es zumindest nicht ausgeschlossen, aber hier steht jetzt nichts von anderen historischen Sachen.
Ich weiß nicht, mir kam es irgendwie so vor, als hätte ich es öfter aufgegriffen. Ich weiß halt nicht, ob jetzt eine Meinung an die Dorf war oder anders. Achso. Ja, halt, die japanische Kultur will mich jetzt Freude verarscht haben, keine Ahnung. Hätte halt Sinn gemacht. Ich meine, untenrum ist es doch auch nur so eine gebundene Unterhose, was ja irgendwie auch nur so ein Tuch ist, die so gedreht ist und so. Ich meine, warum nicht auch obenrum für die Frauen?
Also, ja, aber das ist halt einfach eine Hose, aber ein BH ist schon was sehr Spezielles. Also was speziell designt ist, um an die Brüste zu passen und jetzt nicht einfach nur... Klar, es kann schon sein, dass irgendwie so ein Verband oder so benutzt wurde, aber warum? Man hat ja einfach nur Kleidung getragen und das war halt relativ lockere Kleidung, die man drüber getragen hat. Ich weiß es nicht, aber... Was es natürlich.
Nee, finden wir bis zum nächsten Mal raus.
Was natürlich gibt, jetzt so andere spezielle Kleidung. Man kennt das so von Bogenschützen, glaube ich. Also jetzt im japanischen. Ich weiß aber jetzt nicht, ob das nur bei Männern oder auch bei Frauen so. Andersrum, ob das nur bei Frauen oder Männern so ist. Es gibt diese Brustschutzdinger, die halt nur auf einer Seite sind. Die halt wirklich dann nur eine Brust bedecken. Ich denke mal, die kennt ihr bestimmt auch. Die, glaube ich, speziell so geschnitten sind, dass man halt besser Bogen schießen kann dabei. Also, dass man den einen
benutzen
kann. Und die andere Seite, die frei wäre, halt verdeckt ist. Und das ist schon was, wo zum Beispiel...
Mit den Spann halt, ja, stimmt.
Genau, zum Spannen. Das ist halt schon was, wo speziell nur eine Brust verdeckt ist. Also das passt halt vielleicht irgendwie. Vielleicht meinst du ja sowas. Vielleicht wurde das ja einfach als BH benutzt, von einer Seite verdeckt ist und wurden zwei getragen.
Die trägt halt zwei, ja, genau.
Ja. Okay. Dann gehen wir doch jetzt endlich in den Spoiler-Bereich. Spoiler. Okay. Alles klar, René, was wolltest du sagen?
Nee, ich wollte nur, weil du vorhin meintest, später wird halt klarer, dass Fu mehr zu Mugen hingezogen ist und weniger zu Jin. Und ich kann mich noch erinnern, die Serie endet so, dass am Ende trennen sich ja alle und Jin guckt so Fu hinterher, weil er anscheinend mit ihr zusammen sein will. Und Fu guckt halt Mugen hinterher, weil sie anscheinend mit ihm zusammen sein will. Und Mugen
guckt Jin hinterher. Merkt halt
und Jin merkt halt, dass er es vor gebender Liebesmüh. Da hab's ich noch in Erinnerung.
Wusste ich gar nicht.
Cool. Ich auch nicht.
Wer ist das Schwein, Mann? Die ist 15.
Ich werd vielleicht, je nachdem, wie sehr ich die Episode bearbeite, werde ich vielleicht auch diesen Fakt über Mugen und Fu nochmal rausschneiden und dann wirklich nur...
Ja, würde ich ehrlich gesagt darüber machen, was ist.
Und vielleicht auch das mit Will Smith und Nerven, keine
Ahnung. Es ist halt wirklich kein großer Plotpunkt, weil es gibt wirklich nur eine Szene... Vielleicht zwei Szenen, an die ich mich erinnere. Also es gibt irgendwie eine Szene, wo Mugen dann halt verschwindet vom Rest der Gruppe und Jin und Fu reden halt irgendwie über Liebe oder Fu deutet halt indirekt an, dass sie irgendjemand verliebt ist. Und sie sagt dann halt, dass es um Mugen geht in irgendeiner direkten oder indirekten Weise. Das heißt, Jin und Fu haben dieses Gespräch, wo Jin dann halt überhaupt keine Rolle mehr spielt, so als Liebespartner sozusagen. Und daher weiß ich halt, dass es auf jeden Fall in diese Richtung geht und so ein bisschen, das ganze Finale dreht sich dann so ein bisschen auch darum, also setzt das alles in ein neues Licht, wo sich Mugen dann halt direkt für Fu opfert und so weiter. Also, ja. Deswegen.
Ja, stimmt.
Aber viel mehr kommt da halt echt nicht vor, das war alles. Also der Anime geht nie zu weit darauf ein und das ist auch mal eine Ausnahme, das habe ich jetzt bei unseren früheren Anime kritisiert. Dass es halt nie weiter angesprochen wurde. Wobei ich sagen würde, dass Attack on Titan da vielleicht noch fast am besten war. Gut, ja, Fullmetal Alchemist zum Ende auch, aber hier ist es halt so, dieses Dreiergespann, da passt es einfach auch nicht, eine richtige Liebesgeschichte drin zu haben. Weil das ist halt echt, sowohl im Anime als auch im wahren Leben kann das halt irgendwie so einen Freundeskreis so ein bisschen zerstören.
Wenn dann halt,
ja, genau.
Außer wenn es eine nicht monogame Beziehung wird.
Das stimmt. Ja, wie auch immer. Ich glaube, das war's. Wenn ihr nichts weiter zu spoilern habt, dann können wir uns für heute verabschieden.
Jetzt musst du immer so einen Filmspoiler noch einräumen, den die anderen noch nicht gesehen haben. Fällt mir nichts ein.
Ich weiß, dass Philipp jetzt wieder mit seinem dummen, billigen Bruce Willis kommen würde.
Aber das machen wir. Was meinst du?
Dein dummer Bruce Willis, den du ständig machst, 10 Jahre zu spät. Ich sag's jetzt nicht, weil es ein Spoiler wäre. Du weißt genau, was ich meine.
Ach so.
Okay, tschüss.
Bruce Willis ist ein Geist.
Haha, tschüss.
Darth Vader ist der Vater von Luke Skywalker.
Luke Skywalker ist der Vater von Leia Skywalker. Das gibt der Kussszene ganz neue Bedeutung. Bei Geschwistern ist das noch okay, aber...
No.
Okay, wir sind raus. Ich hatte tatsächlich bei der Arbeit letztens das alte Gespräch, was genau ist Star Wars eigentlich? Also, weil es ist ja kein Sci-Fi und dann ging es halt darum, okay, ist jetzt eine Samurai-Geschichte und dann haben ich und ein anderer zusammen noch einen anderen Kollegen überzeugt, warum es halt eine Samurai-Geschichte quasi ist und so weiter. Schon okay. Ganz lustig.
Ich bin immer noch beim Märchen.
Nein, ist kein Märchen. Wo ist denn das ein Märchen? Bist du verrückt? Bist du schwul? Was?
Allein schon der Anfang. Prinzessin und Ritter.
Es tut mir leid. Ja, okay, es gibt eine Prinzessin, bis dahin hast du recht.
Und Ritter. Und der Anfang, es war einmal von...
Ja, Samurai-Ritter.
Okay,
das ist noch in der Aufnahme.
Aber als Samurai, da braucht man eine Schwertscheide, das geht gar nicht. Nein, die würden sich niemals selber umbringen mit den Schwertern. Samurai ist
Blödsinn. Ja, okay, aber Ritter auch. Da haben auch eine Schwertscheide. Da kommt überhaupt das Wort Schwertscheide, vermutlich. Gibt's da einen Drachen? Gibt's eine Hexe? Nichts davon.
Boba Fett ist der Drache. Nee, Quatsch. Verdammt.
Fett ist der Drache. Weil er kann fliegen. Drachen können fliegen.
Oh Gott, ich meine diese fette Nacktschnecke. Ach,
okay, der Emperor wäre vielleicht zum Hexenmeister, von daher könnte es stimmen.
Ja.
Aber es ist halt trotzdem... Also ich meine, die Helme zeigen eindeutig, dass es eine Samurai-Geschichte ist. Es sind halt Samurai.
Für Helme? Das ist nur ein Helm, der da vielleicht in diese Richtung geht.
Aber ja, eigentlich.
Was? Wo denn die Klonkrieger? Ich sehe da immer noch mehr.
Ich habe Darth Vader, nur in weiß.
Die haben diese Armfläche vorne und die ganze
Ich hatte damals, bevor ich Star Wars geguckt habe, hatte ich diese komischen Bonbon-Clips-Dinger und da war eins mit einem schwarzen Helm und eins mit einem weißen und ich war mir ziemlich sicher, der weiße ist der Gute und der schwarze der Böse. Und ich war fest davon überzeugt, dass der Schwarze der Böse ist mit dem roten Laserschwert und der mit dem weißen Helm der Gute ist mit dem blauen Laserschwert. Ich bin bis heute überzeugt, dass das so... Ja, das waren doch nur die Köpfe, was weiß ich.
Ach so.
Aber ich war immer so sicher, natürlich, der Weiße muss der Gute sein mit dem weißen Helm. Das ist wahrscheinlich Luke, dieser Luke, von dem alle reden. Das war Star Wars früher für mich, bevor ich es geguckt habe. Wie bei Harry Potter. Schwarzhaarige Junge ist der Gute und der Rothaarige der Böse. Das dachte ich nicht.
Wie in unserem Podcast, deswegen mag keiner David.
Oh, fällt jetzt noch 1000 Sachen ein, die ich diesmal vergessen habe. Ich wollte auch nochmal sagen, dass ich auch so ein bisschen mit Hilfe von Persona gelernt habe, dass bei Shogi halt wirklich, auch wenn das dort nicht direkt so vorkam, aber dadurch hatte ich nochmal recherchiert, dass Shogi halt wirklich den Begriff Schachmatt quasi benutzt. Aber halt das, ja, im Englischen halt Checkmate oder was auch immer das Japanische dafür ist. Wohingegen halt bei...
Schachubatu!
Genau. Also es ist ja speziell deutsch, dass halt das Wort Schach drin steckt, Schachmatt. Während es halt, wie gesagt, im Englischen zum Beispiel Checkmate, was nichts direkt mit Chess zu tun hat, mit dem Spiel. Deswegen funktioniert es in anderen Sprachen, wahrscheinlich auch im Japanischen. Und ich hatte mich ja aufgeregt, dass sie Schachmatt sagen, aber es passt ja in der Übersetzung irgendwie. Naja, ist egal. Leckt mich alle. So, ich stoppe die Aufnahme.
Let's go. dieser Auflegen-Button? Wie komme ich aus diesem Gespräch raus?
Toni, warum machst du das?
Wie komme ich aus diesem Gespräch? Wie kam ich hier Computer aus?
Toni, kriegst du das gerade echt nicht hin, oder?
Wenn mir alle zu, wie komme ich auf dieses Auflegen-Button?
Was zum Teufel?
Bin ich eigentlich so, wie komme ich hier auf Auflegen? Wie komme ich aus diesem Gespräch raus?
Toni.
Wie komme ich hier von Skype? Hier muss man doch auflegen können. Gibt ja keine Auflegen-Funktion. Ich muss ja auflegen.
Toni, du hast mir eine Scheißangst.
Wo kann man hier auflegen?
Mann, bitte
auf. Ist das der rote Hörer oder der grüne
Toni,
Hörer?
Toni,
du musst hier auflegen.
Okay, das wurde alles aufgenommen.